Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Folge 43. Mit mir dabei heute sind Alex, hi.
Hi.
Und Marc, auch endlich wieder dabei.
Hallo.
So, wir wollen heute ein bisschen über Fußball sprechen, so wie wir das eigentlich immer machen in diesem Podcast. Und ja, es geht um die Spiele gegen Mainz und Wolfsburg und noch um so ein paar andere Themen, die ihr uns teilweise reingereicht habt und wir uns so ein bisschen auf die Zettel geschrieben haben. Ja, also wird wieder mal ein entspannter Fußball-Talk hier an diesem Abend. Meine erste Frage, steigen wir gleich ein und gehen nach Mainz zum Auswärtsspiel. Alex, was war denn, fangen wir mal von hinten an diesmal. Wie war denn dein Gefühl nach dem Spiel?
Ich war bedient. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Weil du irgendwie zu keinem Zeitpunkt in dem Spiel das Gefühl hattest, dass Hertha da mit der Ambition angereist ist, was mitzunehmen. Ganz im Gegensatz zu Mainz, die da einen absoluten Kampf und Einsatz geliefert haben, was du im Abstiegskampf halt auch machen musst. Deswegen glaube ich, dass Mainz dieses Spiel auch ja sehr in die Karten gespielt hat. Weil wenn wir jetzt mal wieder dann nach vorne gehen, sind wir ja mit sehr vielen Ausfällen gebeutelt angereist. Weiser war, glaube ich, also Weiser, Darida und Stocker.
Ich finde es ein bisschen komisch, dass man immer noch Weiser aufzählt. Also ich meine, ja, okay.
Ja, es ist halt
fehlt,
so.
Aber er fehlt ja, ja jetzt auch schon ewig. Also.
Ja, aber weil er halt auch so sehr fehlt.
Ja.
Weißt
ja.
du? Also deswegen.
Ja, und Stark, oder? Stark hat auch gefehlt.
Stimmt, Stark auch, richtig, ja. Und deswegen war klar, dass wir da jetzt nicht irgendwie ein spielerisches Feuerwerk abliefern würden. Aber dann musst du es halt wie Mainz machen und zumindest irgendwie gucken, dass du den Punkt holst und ja eben mit Willen agieren. Das hat mir bei Hertha in dem Spiel leider über 90 Minuten gefehlt. Also in der ersten Halbzeit ist es gänzlich abgegangen. Die zweite Halbzeit war dann ja in Ordnung, aber jetzt auch nicht berauschend.
Ja.
Keine Ahnung, also zumindest hatte man da so ein paar Torszenen noch im Kopf.
Ja, mit Alagbi kam Schwung rein, das ist schon richtig. Ja.
Ich hatte ja letztens, wo wir gesprochen haben, beim letzten Podcast, Alex, da hatte ich ja schon gesagt, so, dass es mich jetzt schon wieder mega ankotzt, dass Mainz jetzt so einen auf Bremen macht und jetzt irgendwie alles mobilisiert, irgendwelche Videos von Klopp sich da holt und der Capo feuert die Spieler an und dieses ganze Wir-Gefühl und oh, nervig. Und
ja.
Und dann war mir war schon irgendwie klar, dass die halt voll brennen werden. Und dann habe ich, also jetzt sag ich mal was dazu, ich habe auch also so lustlos, also für mich war das so lustlos und so grottig, ich war danach richtig sauer. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht sein, ihr wisst um eure Auswärtsschwäche in Anführungsstrichen, ja. Das ist ein, also für mich ist das Kopfsache. Die Jungs, die machen irgendwie zu. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber die können doch nicht auf einmal das Kicken verlernt haben.
Ja, aber also, auch irgendwo eine Sache der Einstellung, glaube ich, weil du weißt doch, was dich in Mainz erwartet. Also wir haben es ja in der letzten Folge schon besprochen, was die da alles gemacht haben mit Ultras nach Liverpool und Klopp-Video und hast du nicht gesehen. Und wenn du da mit dem Rücken zur Wand stehst, dann ist doch logisch, dass es da nur über den Kampf geht und die da alles reinwerfen. Und dann kannst du da nicht so lustlos und mit runterhängenden Schultern antreten.
Ja.
Also das ging ja wirklich gar nicht, was wir da abgeliefert haben.
Also jetzt mal, also mal ersatzgeschwächt, ja, Darida war ja auch nicht dabei, der hatte ja auch seine fünfte gelbe Karte und so. Das ist ja, okay, das ist die eine Sache, aber dann kann man, also trotzdem kann man das Engagement sehen oder nicht sehen und ich habe es absolut nicht gesehen. Wie geht's dir da, Marc?
Ich habe mir ich habe das Spiel ja nicht live gesehen.
Mhm.
Ich habe mir das ja dann nochmal im Real Life angeguckt. Ja, ihr habt's ja schon beschrieben. Also für mich, um vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, für mich, wie ich das Spiel quasi live begleitet habe, das war nämlich nur über einen Ticker und über unseren WhatsApp-Chat, denn ich war bei einem sehr guten Freund, der in der Nähe von Flensburg wohnt. Wir haben während des Spiels gegrillt und so weiter. Und ich bin ganz ehrlich, es hat mich nicht groß gejuckt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe dazu auch jetzt was Längeres geschrieben, für mich selbst so ein bisschen. Nach dem Ding in Dortmund, nach diesem Anschlag, war in der Woche für mich Fußball einfach irgendwie, es hat mich nicht groß interessiert. Ich habe keine Champions League geguckt, ich habe nichts geguckt. Und für mich war es schön, auch das Spiel nicht gucken zu müssen, weil ich mir schon dachte, in Mainz, wie ihr schon gesagt habt, haben alles mobilisiert. Wenn es nicht Hertha gewesen wäre, sondern wir hätten jetzt irgendwie ein Heimspiel gehabt und dann kommt in der Sportschau das Spiel und Leverkusen würde gegen die spielen, beispielsweise, ja. Und die würden verlieren, hätten auch alle gesagt, ja, ist ja vollkommen klar, das war genau das Spiel, was jetzt Mainz halt gewinnt, weil sie alles mobilisiert haben. Genau das Spiel war es halt jetzt, wie nach so einem Trainereffekt gefühlt. Das ist dieses Spiel, da gewinnt eine Mannschaft dann halt auch einfach mal. Und genau das ist halt gekommen. Ich habe das aber dementsprechend ein bisschen nüchtern an dem Tag erlebt, habe mir das Spiel dann nochmal angeguckt und natürlich sah das schwach aus. Ich finde tatsächlich, dass wir dieses Personalargument nicht zu klein halten dürfen, denn wenn wir sehen, Allen darf das erstmal seit ewigen Zeiten von Anfang an spielen, du hast einen lustlosen Haraguchi, ich sag's einfach mal so, du hast einen Mittelstädt, der mal wieder anscheinend gelb-rot gefährdet war und fast runter musste.
Ja.
Kalou, der seit 10 Spielen, das hat Dardai in der Pressekonferenz eigentlich alleine, also der hat es quasi ehrlich zugegeben, Kalou bringt seit 10 Spielen halt nichts auf den Rasen. Und du hast halt keinen einzigen Verbindungsspieler, der offensiv und defensiv verbunden hat. Mit einem Darida, der rennt sich die Lunge kaputt und ist halt dieses Verbindungsmittel. Das hattest du in dem Spiel gar nicht. Alles, was da vorne stand, war völlig vom Spiel losgelöst. Ich würde sagen, Kalou hatte gefühlt 10 Ballkontakte. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es ein bisschen besser gemacht, was aber auch Dardai halt schon richtig gesagt hat, er versteht es nicht, warum die Mannschaft sich so nach hinten reindrängen lässt. Wir verteidigen halt am 16er.
Ja,
und
vor allen Dingen.
Das will ich halt irgendwie, das verstehe ich einfach nicht.
Ja.
Das ist, wie gesagt, dann ist das halt auch eine Kopfsache.
Ja, aber ist das nicht auch, also ich frage mich dann, ist das erzwungen worden von Mainz? Weil ich finde, das wäre ja auch schwach, wenn man da keine Mittel findet, sich da also nicht so hinten reindrängen zu lassen. Weil was ich mir halt so gedacht habe, warum spielen wir hier in Mainz auf Konter? Wo Dardai jede Woche sagt, wir können keine Konter, wir können keine Konter. Und dann sehe ich sowas, dass man darauf lauert, irgendwie so einen schnellen Gegenschlag zu setzen, wo es doch eh, also mein, das jetzt hat's
ja,
geklappt.
Wenn alle Kreativspieler fehlen, kannst du halt auch nicht mega mit Ballbesitz spielen. Das hat ja auch schon nie, also wenn wir zum Beispiel an das Spiel in Freiburg denken, Anfang der Rückrunde, da haben wir auch versucht, mit Ballbesitz zu spielen, aber uns ist zum Verrecken nichts eingefallen. Und da willst du vielleicht drum rumschiffen, wenn du absolut keinen Kreativen in der Zentrale hast, keinen Stocker, keinen Darida, kein Duda wird, na gut, oder auch ein Weiser, der ja auch so ein etwas spielmachendes Gehen hat. Wenn du keinen Spieler davon hast, dann versuchst du natürlich, so wenig Ballkontakte wie möglich zu brauchen, um einen Angriff zu starten. Wie gesagt, dennoch hast du dich zu sehr hinten reindrängen lassen. Mainz, finde ich, wie ihr schon gesagt habt, hat gekämpft, hat gebrannt. Aber die haben längst kein gutes Fußballspiel abgeliefert. Nö. Besonders in der ersten Halbzeit war es eigentlich immer nur der lange Ball auf Córdoba und dann mal gucken, was passiert. Und wenn Córdoba ihn richtig ablegt, dann vielleicht mal gucken. Wenn nicht, dann, ja, dann ist das halt ein Angriff, der ins Leere geht. Das war vom fußballerischen Level her, war besonders die erste Halbzeit armselig. Also wie gesagt, auch von Mainz. Die hatten mehr Ballbesitz, aber außerhalb dieses Schusses von Latzer ist denen ja jetzt nicht wirklich was eingefallen.
Ja, voll. Aber da hat einfach die Einstellung gestimmt. Die sind halt über einen Kampf gekommen, klar. Und nur weil wir jetzt da oben auf dem 5. stehen oder zu dem Zeitpunkt 6. waren, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber nur deswegen jetzt denn zu meinen, man müsste jetzt nicht kämpfen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich meine, gerade auswärts, wo man doch sagt, ey, jetzt wir müssen mal was holen. Da muss doch eine andere Einstellung herrschen. Also das hat mich einfach total geärgert, weil es war ein so grottiges Fußballspiel, ganz schlimm. Also nicht schön zum Angucken, du hast nichts verpasst.
Ja, wie gesagt, ich habe es mir ja dann nochmal angeguckt. Ich habe ja zu den, also ja. Aber wie gesagt, das war auch irgendwie das Ding. Ich habe schon so gesehen, also auch was bei euch stand und so ein Ticker und so. Und dann dachte ich mir so, ach, weißt du was, du sitzt jetzt hier mit deinen Freunden und grillst und die Welt ist okay, so, scheiß drauf, wirklich, das Spiel war mir in dem Moment echt irgendwie egal. Es ist, glaube ich, auch mal ganz schön, so ein bisschen Abstand von der ganzen Sache zu gewinnen, denn tatsächlich, auch wenn wir hier viel uns mit Fußball beschäftigen, vielleicht teilweise zu viel, tatsächlich war das Ding in Dortmund irgendwie für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einfach mal die Woche, um einfach keinen Fußball zu gucken. So. Und das hat mir ganz ehrlich gesagt auch gut getan. Also auf das Spiel gegen Wolfsburg habe ich mich dann wiederum sehr gefreut. ja.
Ja, mir tut es eigentlich immer gut, wenn ich Hertha nicht gucke. Aber naja, das war ja gegen Bayern. Bei mir ist das, das Ding, wo ich dann irgendwie im Burgerladen gerade mit meiner Freundin saß und dann war irgendwie fünfte Minute der Nachspielzeit und ich habe gesagt, naja, das 1-1 kriegen wir noch, warte mal ab. Die spielen jetzt so lange nach, bis Bayern das 1-1 schießt und dann war es auch so. Aber ich habe mir danach gedacht, naja, ich habe es ja gewusst, passt schon. Und dann war ich, alle anderen sind mega Riot gegangen irgendwie, aber mir war das irgendwie wurscht. Aber das liegt, glaube ich, einfach dran, auch dran, wenn man es nicht sieht, dann ist man da auch einfach klar, auch nicht so involviert. Dann.
Absolut, genau.
Ja. Ja, naja, gut, aber also, Alex, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Weil ich, also, wir können mal noch ein bisschen auf Einzelleistungen eingehen, wenn ihr wollt. Alan finde ich in dem Spiel auch wieder nix. Also, ich hatte da kein gutes Gefühl bei dem Jungen.
Ja, aber wie gesagt, woher soll es auch kommen, wenn du kaum spielst?
Klar, ist schon richtig, ist schon richtig. Aber es war halt einfach gar nichts da. Es war halt, hatte meine Meinung von ihm nur irgendwie bestätigt, das Spiel. Und ja, und dann ist es halt auch schwierig mit einem, wie gesagt, hast du ja schon angesprochen, Kalou formschwach, Haraguchi formschwach. Mittelstädt
der anscheinend überfordert.
Ja, auch der, so auf der Position ja jetzt in der Bundesliga auch noch nicht so häufig gespielt hat, der hat ja sonst immer für Plattenhardt ausgeholfen.
Ja.
Das ist vielleicht auch noch ein bisschen einfacher.
Ja, und Ibišević ist in solchen Spielen, glaube ich, einfach die ärmste Sau, weil was soll er alleine machen? Er kriegt
keine Bälle. Und Kalou ist auch auf der Position, finde ich ihn auch einfach nicht gut. Also für mich ist er, wenn, dann links außen. Aber in der Zentrale hat er mir noch nie gut gefallen.
Ja, ich finde, als unterstützender Stürmer ist er eigentlich doch ganz gut, aber ach naja, in dem Spiel hat halt offensiv nicht zusammengepasst. Und wie gesagt, dieses verbindende Element hat halt einfach gefehlt. Also ich glaube, das Spiel hätte schon ganz anders aussehen können. Hätte Fahrradkette, ich weiß, aber wenn jetzt ein Darida gespielt hätte, ich glaube, das hätte der Mannschaft schon gut getan. So hattest du einfach keinen Ankerpunkt, keine Anspielstation so um den Mittelkreis rum, wo du sagen konntest, ja, okay, der wird jetzt meinen Ball auch ordentlich auf die Außen verlagern oder so. Das war ja alles sehr hektisch. Ja. Ja, aber ich habe mich auch nicht so intensiv mit Einzelleistungen beschäftigt. Ich weiß also nicht, wer jetzt in der also ich weiß halt, dass wir so quasi vor dem 16er rum hatten wir halt gar keine Kontrolle. Aber ich weiß jetzt nicht, wie individuell jetzt Brooks und Langkamp zum Beispiel gespielt haben oder ein Plattenhardt, Pekarik. Das kann ich so intensiv jetzt nicht beurteilen, bin ich ganz ehrlich.
Kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil ich auch nicht die Lust hatte, mich dann im Nachhinein nochmal groß irgendwie mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Ich, ja, wurde Brooks das Ding eigentlich als Eigentor angerechnet?
Ja, wurde es.
Ja.
Ich gucke.
Ja, unglücklich. Ist einfach unglücklich. Also, ja. Ich habe es auch schon gesagt, als der Ball aus dem Strafraum rausging und sage so, und jetzt fällt das Tor. Und ja, das sah, also ich finde, das war mit Ansage, wo der Ball rausfliegt und Latzer steht, da habe ich mir so, oh, ja. Und das hat er diese Saison schon davor schon so oft, der hat ja auch einen Dreierpack gegen Hamburg gegen erzielt. Hamburg. Eigentlich immer genau aus dieser Position. das war ja eigentlich immer nur die 1:1 Wiederholung. Ja, naja, dann ist Brooks halt der Pechvogel.
Ja, also, aber man sieht es auch irgendwie ganz schön an den Spieldaten irgendwie, dass wir einfach echt, also 17-6 Torschüsse für Mainz. Also das spricht ja eine ganz deutliche Sprache. Also der Sieg war auch komplett verdient. Also jetzt mal, weil du gesagt hast, die haben jetzt auch kein gutes Spiel gemacht oder so. Das stimmt schon, aber der Sieg war trotzdem absolut
ja,
verdient.
Ja, das würde ich gar nicht bezweifeln.
Nee. Ich habe ja nicht gesagt, dass du es bezweifelst, aber ich wollte es einfach nur nochmal sagen. 7-3 Ecken, da siehst du, und dann 18 Mal von Hertha faul gespielt gegenüber 10 Mal von Mainz. Das heißt, wir waren auch wahrscheinlich öfter mal zu spät am Ball. Also da ist einfach, ja, das ist...
Gut, auf der anderen Seite hätten wir weniger Fouls, würde man sagen, selbst da haben sie irgendwie zu zögerlich gespielt. Also das, ja. diese Foul-Statistik kannst du dir halt immer so hinlegen, wie du gerade willst.
Ja, ist richtig.
Also wie gesagt, dass wir da nach vorne jetzt nicht das Feuerwerk abbrennen, das konntest du halt auch nicht erwarten bei den ganzen Ausfällen, aber mich hat die Körpersprache halt von der ersten bis zur 19. Minute komplett angekotzt.
Ich glaube, das kann man da ganz gut zusammenfassen, dass es einfach an der Einstellung gemangelt hat in dem Fall. Ja. Ich meine, klar, bist du auch verunsichert, ja. Ich meine, ist ja natürlich was anderes, wenn du jetzt mit drei, wie viele Positionen waren wir verändert? Das waren ja schon fast mehr.
Weiß ich nicht, aber
ja, also,
ich glaube, der hat davor auch nicht, also der kam auch erst wieder rein. Mittelstädt neu, Allen neu.
Ja, und dann bist du auch, also ich auch der als ein Spieler jetzt wie Brooks oder Langkamp in der Innenverteidigung, ist natürlich auch erstmal ein anderes Umfeld, du hast andere Anspielstationen, weißt nicht genau, wie die sich bewegen, wie die laufen, bla bla bla. Das ist ja alles auch ein bisschen anders. Insofern strahlt das natürlich auf die anderen Spieler aus. Ne? Und dann, gut,
dann aber noch die Auswärtsstatistik an sich, die in den Köpfen steckt.
Ja.
Aber also du gehst da nicht mit breiter Brust aufs Feld, wenn in Mainz gerade das Feuerwerk abgebrannt wird, glaube ich. Da bist du erstmal so, schauen wir uns erstmal an, ne?
Ja, aber trotzdem kannst du auch sagen, ey, scheiße nochmal, wir sind Fünfter und jetzt rotzen wir euch weg. Also ich meine, ich weiß nicht, da muss halt vielleicht auch der Trainerstab ein bisschen besser arbeiten und denen halt einfach diese Hemmungen irgendwie nehmen. Ich weiß nicht, ich meine, gibt's ja Mittel und Wege. Ich weiß nicht, wie man das machen kann.
Ich weiß es nicht. Also es ist das einzige Mittel ist wieder gewinnen, glaube ich. Also das ist so dumm, wie es klingt, aber halt jetzt gar nicht als Angriff verstehen, aber so blind quasi zu sagen, da muss der Trainerstab irgendwas tun. Ja, was denn? Also ich wüsste nicht was. Also die können ja den ganzen Tag erzählen. Aber wie gesagt, wir haben ja gerade schon Argumente genannt mit die Auswärtsschwäche im Kopf, fast komplett
ja, aber
neues Mittelfeld.
Wer soll denn sonst was tun, wenn nicht die? Also das kann
ja einfach mal dreckig jetzt in Bremen, also sagen wir jetzt mal Bremen, aber nehmen wir jetzt Gegner X. Einfach mal dreckig 1-0 auswärts gewinnen und schon gehst du mit einem ganz anderen Kopf ins nächste Auswärtsspiel. Du musst einfach mal wieder was mitnehmen.
Mhm. Und, das muss man machen, ja.
Ja, aber ich glaube, das kannst du halt nicht herbeireden.
Ja. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Die müssen sich irgendwas einfallen lassen.
Leider spielen wir nicht mehr in Hamburg. Die sind ja anscheinend sehr freundlich, was solche Serien angeht.
Ja.
Hashtag Darmstadt.
Genau. Na gut, dann machen wir das Spiel aber mal hier zu. Wollen wir nicht länger drüber reden. Kommen wir lieber zu etwas erfreulicheren News oder Ergebnissen. Und zwar Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ja, das eigentlich, wenn du das jetzt gerade so sagst, mal dreckig 1-0 gewinnen, gut, dreckig war es jetzt nicht unbedingt, aber auch ich hatte jetzt nach diesem Spiel nicht das Gefühl, also Marcel hatte in unsere WhatsApp-Gruppe dann geschrieben, ey, hier, warum freut sich denn keiner so richtig und so, und ich habe mir so gedacht, ja, also ich meine, gut, wir haben die schon dominiert auch irgendwo in der zweiten Halbzeit, das war auf jeden Fall ein gutes Spiel, aber so richtig begeistert bin ich davon nicht und mich, also ganz ehrlich, ich find's irgendwie gerade die Spielweise und ich meine, das mag auch mit den Ausfällen zu tun haben, aber gerade nervt's mich irgendwie. Also ihr habt auch schon die Pfiffe im Stadion gehört, als dann mal irgendwann dieser ewig lange Rückpass zu Rune kam, wo er überhaupt nicht in Bedrängnis war und wo er auch gut mal nach vorne oder querlegen hätte können. Also das nervt mich einfach tierisch und ich finde, da verscherzen sie sich auch ein bisschen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo Hertha noch lernen muss, weil so kriegst du keine Leute ins Stadion. Wenn du so eine Leistung anbietest, ich meine, klar, das ist ergebnisorientiert und es ist gut, aber du musst auch ein bisschen was bieten. Ich habe danach Gladbach gegen Dortmund gesehen. Es ist eine völlig andere Dimension, was die da spielen auf dem Platz.
Ja, völlig anders.
Ja, aber du musst doch wenigstens mal den Willen zeigen, das zu tun. Sie schaffen es ja nicht. Na, ich finde nicht, dass ein Rückpass zu Rune Jahrstein den Willen zeigt, dass man jetzt mal ein bisschen Gas gibt.
Ja, aber, es sind doch komplett verschiedene Grundvoraussetzungen. Du hast doch jetzt, also nehmen wir mal jetzt die Partie, hat Hertha, und das kannst du gerne kritisieren, hat die ersten 20 Minuten verpennt.
Absolut.
Alle außer Rune Jahrstein haben die ersten 20 Minuten verpennt. Kannst du ruhig so sagen. Aber auf der anderen Seite, und das ist immer dieses Ding, was man dann auch einfach mal nicht als gegeben hinnehmen muss, sondern danach ist es nicht selbstverständlich, sich so zu stabilisieren. Und dann hilft auch ein Rückpass zu Jahrstein, wenn es dann ruhiger ist als in den ersten 20 Minuten, und dann ist es gut. Und Hertha hat es geschafft, sich von diesen 20 Minuten zu befreien, sie aus dem Kopf zu bekommen und besonders dann dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ein ordentliches Heimspiel abzugeben.
Ja,
gegen Wolfsburger, die jetzt auch keinen schlechten Tag erwischt haben. Es war ja nicht katastrophale Wolfsburger, wo man sagt, die stehen zurecht unten, sondern die haben sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht.
Ja, im Rasenfunk haben sie sogar gesagt, man waren gefühlt besser. Fand ich jetzt nicht.
Ja, aber wenn man die ersten 20 Minuten, ja, also natürlich
müssen die in der ersten Halbzeit drei Dinger machen.
Genau, so. Aber ausgenommen davon kam ja nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, sie standen jetzt auch hinten nicht, da war ja nicht Polen offen. Haha, wegen Blaschikowski.
Ich habe ja auch.
So, weißt du, dementsprechend, also ich, das war ja nicht so, dass wir jetzt gegen katastrophale Wolfsburger gespielt
Nein,
haben.
Nein, ich habe auch, ich sag ja auch, dass das alles wichtig war und dass es auch gut war und ich bin ja auch, bin ja auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nur, womit ich nicht zufrieden bin, also ganz ehrlich, für mich, ich gucke halt Fußball jetzt nicht nur, damit der Verein nächstes Jahr in der Europa League spielt und dann Geld verdient, sondern ich will ja auch unterhalten will, ich will werden, ich will ja ein gutes Spiel sehen. Und das geht mir so ein bisschen ab momentan. Also da bin ich einfach ein bisschen gelangweilt irgendwie. Nur dieses Ergebnisorientierte, klar ist das alles richtig und gut, was die da jetzt dann auch gemacht haben. Aber es langweilt mich einfach gerade ein
Ja,
bisschen.
ich verstehe den Ärger schon und vor allem auch unter der Ansicht, dass wir ja schon gesehen haben, dass wir es besser können. Also wenn ich an so Spiele wie gegen Gladbach in der Hinrunde denke oder auch in der letzten Saison die Spiele gegen Leverkusen und Schalke und so weiter, dann
Ja, aber da
verstehe
stand
ich.
auch unser Top-Personal auf dem Platz.
Ja,
Und
aber
nein,
es kann
nein,
doch
das
nicht
ist
alles
es.
an Mitchell Weiser hängen.
Nee, aber es hängt nicht nur an Mitchell Weiser, es hängt auch an mittlerweile auch an dem Stocker, der mittlerweile gar nicht so verkehrt ist. Es hängt daran, dass wir einen formschwachen Kalou nicht ersetzen können, weil wir keinen Spieler haben, der das ersetzen kann. Wir können aktuell von der Bank eigentlich nichts nachlegen. Ich kann dir mal unsere Bank gegen Wolfsburg nennen. Mittelstädt, Torunariga, einen Duda, der wahrscheinlich mit einem Bein spielt. Alagui, Haraguchi, der keinen Bock mehr auf Hertha hat, und Julius Kade. Das ist doch keine Bank. Da kannst du nichts nachwerfen. Da ist auch kein Leistungsdruck. Da ist auch kein Konkurrenzkampf.
Ja, und
Und das
dann,
ist, und das
ja.
kann eine Mannschaft wie Hertha nicht ersetzen. Und dann ist es sehr hoch einzuschätzen, dass wir nicht eine so katastrophale Rückrunde spielen wie die letzte. Denn so katastrophal ist sie nicht. Und Hertha hat aktuell einen Kader, mit der man in der aktuellen Saison, die ja ziemlich verrückt ist, auch gut und gerne gegen den Abstieg spielen kann. Und dann ist es nun mal, dann müssen wir es vielleicht teilweise auch mal hinnehmen, dass wir halt nur 1-0 gegen Wolfsburg gewinnen und dass das nicht geil aussieht. Also, du, während der Partie ärgere ich mich genauso wie ihr. Keine Frage, da sehe ich das nicht so besonders und sage, na ja, aber da fehlt doch jemand. Nee, da finde ich es genauso zum Kotzen, wenn irgendwas nicht funktioniert und Hertha die ersten 20 Minuten verpennt. Da möchte ich auch einen Fernseher schlagen. Aber danach, finde ich, muss man halt akzeptieren, dass Hertha also wirklich das Maximale aus dem aktuellen Kader rausholt. Und
Gebe ich dir auch recht, also
das muss man immer mit einbeziehen,
da gebe ich dir auch
dass
recht
man
und ich sehe
natürlich
das ja
sagen
auch.
kann, ja genau, man kann halt nicht das Selbstverständnis haben wie Gladbach, wenn sie auf dem fünften Platz
Ich sehe
stehen.
das ja auch. Nur dann denke ich halt schon irgendwie immer an diese Ambitionen und an die Ziele und denke, sechster, fünfter Platz, okay, dann nächstes Jahr Europa League, ey, also wie zum Teufel sollen wir das hinkriegen? Die Spieler sind doch jetzt schon alle am Ende. Also wie viel Verletzungen haben wir denn, die wirklich mit Fremdeinwirkung waren? Kaum. Das sind alles irgendwelche Ermüdungserscheinungen oder Muskelfaserrisse oder was auch immer. Wenn die jetzt schon nicht klarkommen, nur mit der Liga und dem Pokal, wie soll es denn dann nächstes Jahr werden? Und Hertha BSC ist nicht in der Lage, so viel Geld auszugeben, dass sie im nächsten Jahr zwei Kader haben, die das Ding wuppen können. Haben sie nicht,
Aber
geht nicht.
das hat ja keine Mannschaft. Also auch Dortmund hat ja nicht eine zweite Reihe, die
Naja,
jetzt
aber
gleichwertig zur ersten ist.
Dortmund kommt damit deutlich besser. Nee, 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 so meine ich das ja auch nicht. Aber dass man halt ein paar gute Leute in der Hinterhand hat und nicht irgendwie zwei 17-Jährige noch mit in den Kader stellen muss.
Ja, das ist halt das Ding, was sind dann die Ansprüche? Also, wenn wir jetzt mal zum Europathema kommen, dann, also du darfst, glaube ich, nicht erwarten, dass du dann irgendwie in Europa überwinterst und gleichzeitig in der Liga um Platz 7 mitspielst.
Ja, das
Also
kann ja kaum eine Mannschaft leisten.
eben
Da
genau.
ist ja auch, da hat er auch schon, da hat auch Gladbach Probleme gehabt, wenn wir auch
Ja.
mit der, okay, natürlich, bei denen ist es extremer, wenn sie dann Champions League spielen, klar. Aber selbst Gladbach kommt dann ja aus dem Bundesliga-Rhythmus raus. Und ich fand auch ein schönes Beispiel, glaube ich, wurde auch genannt mit dem Flo Bogner, der mit mir im Rasenfunk war. Ich glaube, er hat das gesagt, mit Hoffenheim gegen Bayern, da hast du auch gemerkt, also in der englischen Woche haben sie ja unter der Woche gegen Bayern gespielt, haben dann ein Top-Spiel abgeliefert, verdient gewonnen und am Wochenende war dann einfach die Luft raus. So. Und das ist halt schwierig zu leisten. Und dann ist halt die Frage, ob man einfach als Fan dazu bereit ist, eine graue Bundesliga-Saison hinzunehmen, um halt mal wieder international zu spielen. Das ist halt dieses Opfer, was man wahrscheinlich am Ende bringen muss.
Dann
Ist
muss
jetzt die
man.
Frage, ob wir da mega einsteigen wollen oder ob wir das Wolfsburg-Spiel noch mal kurz zu Ende führen wollen, vielleicht noch mit ein paar Leistungen, weil ich schon ein paar Leistungen erwähnenswert finde, aber ja.
Ja,
Ja,
also noch.
machen wir das halt erstmal, oder? Oder was wolltest
Also,
du sagen,
ja,
Alex?
genau. Ja, nee, ich wollte dann auch aufs Spiel nochmal direkt eingehen.
So, wie gesagt, ich fand die zweite Hälfte dann echt in Ordnung. Und da waren ein paar Spiele halt entscheidend für, besonders, also, wen ich sehr loben möchte, weil es mit Abstand seine bisher beste Leistung war, war Allen
Ja,
oder
definitiv.
Alan. Ich glaube, der wird Alan genannt, aber naja. Unglaublich erwachsene, abgeklärte Leistung dann nach den, auch nach den ersten 20 Minuten, da kannst du ihn natürlich einreihen. 90% Passquote und man muss sagen, der hat einige tolle, lange Vertikalpässe gespielt. Ist nicht so, dass er die nur hinten rumgeschoben hat. Giftiges Zweikampfverhalten, ist richtig mitgerannt bei einigen Dingern, hat ordentlich selber auf die Socken bekommen. Das darfst du auch nicht. Also ich glaube, Wolfsburg hat schon erkannt, über wen es hier geht, was Ideen angeht. Und die haben den ordentlich umgebolzt teilweise.
So wie Messi im Klassiko.
Genau wie Messi. Schöne Sichel von
Habt ihr das
Alan, was eigentlich
gesehen, das
gesehen.
Foul? Richtig geil. Der wollte den töten. Ich glaube, der wollte ihn töten.
Das war
Und
Sergio Ramos wieder live
als er es
unterwegs.
nicht geschafft hat, da hat sich Marcelo gedacht, komm, jetzt hauen wir ihm noch mal einen rein.
Das war jetzt sogar früher, meine ich. Ich glaube, das war früher. Ich
Echt?
glaube,
Okay.
relativ zu Anfang war
Ich
das.
habe
Da
nur eine
lag aber
Zusammenfassung
fünf
gesehen,
Wochen.
irgendwie so ein
Ja,
Zusammenschluss.
Messi kriegt ja in jedem El Clasico auf die Socken.
Alter,
Naja.
ist das hart.
Nee, aber Allen, wie gesagt, hat mit dafür gesorgt, dass diese blöde Allen-Serie, wir konnten ja bis jetzt kein Spiel gewinnen, in dem er in der Startelf stand, hat er selbst ein bisschen dafür gesorgt, dass sie gerissen ist. Darida ist das Ding, wenn wenig Platz ist, ist Darida kein guter Zehner. Aber wenn viel Platz da ist, dann macht er richtig viel draus. Also eigentlich besteht ja die Kunst eines Spielmachers darin, aus wenig viel zu machen. Er macht halt eher aus viel, viel. Fünf Torchancen direkt vorgelegt. Fünf. Zum Beispiel das Ding, wo Kalou dann noch aufs Tor schießt und Castells den ziemlich ordentlich hält. Ja, und ich weiß nicht, wenn Alex kann ja vielleicht noch mit jemandem weitermachen oder was hinzufügen, nicht, dass ich die ganze Zeit rede.
Ja, ich kenne halt jetzt die zweite Halbzeit nur aus der Zusammenfassung, welche dann
Okay.
los musste. Ich kann jetzt nur noch zur ersten Halbzeit sagen, dass Jahrstein uns die 3 Punkte halt gerettet hat.
Ja, hätte man vielleicht auch.
Das hat Dardai sogar auf der Pressekonferenz gleich zu Beginn gesagt. Erstmal danke an Rune.
Ja, also eigentlich muss nach 6 Minuten 2:0 stehen,
Ja.
weil
Ja.
da reagiert er wirklich zweimal herausragend. Also gerade bei dem zweiten Ding von Gomez war es dann. Das finde ich ein herausragender Reflex.
Ja, ich habe
Ja,
heute noch
beide
einen
Male
Artikel
echt
geschrieben.
gut. Ja.
Mit Abstand beste Durchschnittsnote im Kicker aller Torhüter, 2,62. Vereitelt die meisten Großchancen aller Bundesliga-Keeper und also ohne Fanbrille, das ist für mich die wichtigste Statistik beim Torhüter, weil ich finde es immer so hanebüchen zu sagen, der wehrt 67% seiner Schüsse auf und der 69, deswegen ist der besser. Ja, wenn du halt dafür drei Raketen ins Tor kassierst, für die du nichts kannst, dann leidet die Quote halt runter. Also, weißt du, es ist halt so ein bisschen. Und keiner war auch öfter in der Elf des Tages. Also, wenn wir nach Europa kommen, dann gibt es zwei Spieler, die wir da, glaube ich, rausheben können. Und das sind Jahrstein und Ibišević.
Ja.
Also, Jahrstein hält zumindest immer den einen Punkt fest. Der kann ja keine 3 Punkte produzieren, aber die produziert halt Ibišević, weil der war 10-mal an der 1-0-Führung direkt beteiligt.
Ist auch krass, ne?
10-mal.
Ja.
Und wenn man sieht, ich habe die ganzen Zahlen im Kopf, weil ich gerade einen Artikel drüber geschrieben habe. Hertha hat in der Saison 18 Mal geführt und davon haben wir 14 Spiele gewonnen, 3 unentschieden, 1 verloren. Das heißt, wenn wir in Führung gehen, verlieren wir quasi nicht. Ich weiß gar nicht, welches Spiel war denn
Was
das,
haben wir
was wir
denn
noch
verloren?
verloren haben?
Ja, überlege ich
Das
auch
ist eine
gerade.
gute Frage.
Was? Welches Spiel?
Wir haben ein Spiel nach Führung verloren.
Welches das?
Aber
erinnere ich
Naja,
mich auch nicht dran.
auf jeden Fall. Die beiden Spieler, das ist ganz wichtig, also keine Frage.
Ja, also wo wir uns auch noch ein bisschen ja dann nach dem Spiel ausgetauscht hatten, war Eswein in der Partie. Also wir haben ja schon auch im letzten Podcast ausführlicher über ihn gesprochen und haben auch gesagt, dass er technisch jetzt teilweise nicht so seine hellsten Momente hat und auch sonst irgendwie manchmal so Entscheidungen trifft, die nicht
Ganz kurz,
wirklich
wir
ja.
haben das vor ganz kurzem Hoffenheim, da hat Pegarek sein Tor
Ach
gemacht
ja,
und wir haben
klar.
es verloren.
Ah ja,
Ja.
stimmt. Verdrängt, erfolgreich. Ja, und aber was man halt sagen muss ist, und das hatten wir jetzt auch schon gesagt, dass Genki halt einfach in einem Formtief ist, oder beziehungsweise, wenn man die beiden mal vergleicht, wenn Eswein gespielt hat, dann sah das nicht immer gut aus, aber der hat
Ja.
zwei Tore geschossen, glaube ich. Der hat Torvorlagen gegeben. Was hat Genki gemacht?
Genau, ja, genau das ist das Ding.
Also ist es so.
Bei Eswein sieht vieles sehr fragwürdig aus. Der trifft komische Entscheidungen auf dem Feld. Das kann ja keiner, das ist ja Fakt, dass der manchmal Entscheidungen trifft, wo man sagt, Aber zwei Tore, drei Vorlagen mit relativ wenigen Startelf-Einsätzen, also der hat ja nun auch nicht von Anfang an gespielt, finde ich gar nicht so verkehrt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich mal so eine Flanke von Haraguchi gesehen habe bei dem 1-0 gegen Wolfsburg.
Das war und, geil.
Eswein, was mir gefällt, wo anscheinend, also der hat letztens so ein Interview auch gegeben, dass er gesagt hat, was Dardai ihm besonders beibringt, sind Defensivabläufe und wie er mit nach hinten geht. Und ich finde, das wirkt bei Eswein immer besser. Er hat jetzt gegen Wolfsburg, ist der so oft mit nach hinten gesprintet und hat dort einige Bälle echt gut gewonnen. Und wie gesagt, den merkst du diesen Willen einfach an. Und wie gesagt, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Der ist teilweise, der schwankt teilweise auch technisch, wo ich sage, hallo, was war denn das? Zu Kreisliga? So?
Was ja, was aber ist ich finde auch, Ballername? Ich finde es auch erfrischend, das hat er auch in dem Spiel einmal versucht, einfach mal dann aus der zweiten Reihe abzuziehen oder sowas. Sowas würdest du von
gegen Mainz hat niemals doch auch, sehen. Hat er nicht gegen Mainz so den einzigen Schuss abgegeben da? Weil er es einfach mal versucht. Ja. Und das ist so das Ding, also das ist natürlich dann auch subjektiv besonders. In unseren Kommentaren wird Eswan eigentlich nur runtergemacht. Auch bei meiner Einzelkritik. Ich habe mir eine 2- gegeben. Weil man auch einfach direkte Torbeteiligung musst du schon gut mit einrechnen. So.
Ja, vor allen Dingen bei einem 1-0.
Ja. Und dann stand da auch eher eine schwache 4 wie Kalou, wo ich sage, auf welcher Grundlage? Also ich habe das Gefühl, bei ihm bleiben bei vielen Fans halt eher diese negativen Szenen hängen.
Bei mir ist es komplett anders. Ich weiß gar nicht, bei mir bleiben eher die positiven Szenen hängen gegen Frankfurt, das Tor oder so. Ja, es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Aber,
aber mir gefällt diese Straßenkicker-Mentalität irgendwie.
Aber das wollte ich nochmal herausheben, irgendwie, ihn, also auch jetzt in dem Spiel, weil er vor allen Dingen auch so viel abbekommt, glaube ich.
Also. Es bräuchte halt im Idealfall irgendwie eine Mischung zwischen beiden. Also Haraguchi geht halt das ab, was Eswein hat, so dieser Zug nach vorne und auch mal ein Assist oder eine Torbeteiligung, genau. Aber Eswein ist halt technisch, ja, wie du sagst, auf so einem schwankenden Level.
Ja, absolut. Ja, kann ich ja nichts gegen sagen. Was mir in dem Spiel auffiel und was ich halt einfach schön finde, ist, dass Mittelstädt mittlerweile unsere erste Einwechseloption ist. Also irgendwie, also da siehst du halt den Stellenwert jetzt. Dass Mittelstädt halt wirklich oft der ist, der als erstes gebracht wird dann. Und ich glaube, die haben ja auch drüber geredet, er und Torunariga haben ja da vorne dann gewirbelt. Finde ich auch lustig, wie Torunariga eingesetzt wird teilweise bei Führung oder sowas. Weil Dada gesagt hat, eigentlich ist es ist ein verkappter Stürmer, der irgendwann einfach auf die Innenverteidigerposition gestellt wurde. Der hat einen Torriecher. Und in der Jugend habe ich dann gelesen, hat Torunariga immer eine Halbzeit in der Innenverteidigung gespielt oder Verteidigung generell, ob jetzt links, innen, irgendwas. Und in der anderen Halbzeit war er der Mittelstürmer. Also so ein bisschen das Kevin McKenna-Modul.
Ich dachte gerade an Alexander Madlung.
Nee, Kevin McKenna, der hat, kennt ja jeder noch, der hat im Vereinsfußball immer Innenverteidiger gespielt und in der kanadischen Nationalmannschaft war er Mittelstürmer.
Er hat sogar zwischendurch die Zweitliga-Torschützenliste angeführt, als er noch bei Cottbus war.
Oh, herrlich, herrlicher Typ. Naja, nee, aber und wenn Maxi den Ball da rüberlegt, ne, und nicht versucht, den an Castells vorbeizulegen, ja, dann steht 2-0 und Torunariga macht sein erstes Tor. War ein bisschen schade.
Nochmal kurz im Vergleich, also Genki hat ein Tor und zwei Torvorlagen, wobei man da sagen muss, dass die zwei Torvorlagen alle aus einem Spiel sind gegen Ingolstadt am zweiten Spieltag.
Alle Torbeteiligungen sind gegen Ingolstadt.
Stimmt, das ist korrekt. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ja, aber das ist verrückt. Also das ist wirklich verrückt. Naja.
Gut, die steigen ab, ne? Also.
Ja,
wo soll denn jetzt seine Torbeteiligung herbekommen?
Ja, das ist richtig.
Ja, dann stimmt.
Aber da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen bei Ingolstadt, glaube ich.
Jetzt glaube ich schon. Aber
ja, du musst immer mit dem Cohen-Effekt rechnen. Der kann immer einschlagen.
Und vor allem muss man ja beim Genki auch sagen, dass er ja anscheinend jetzt auch wechselwillig ist. Also er merkt ja auch, dass er hier nicht so richtig fußfest.
Ja, aber da muss ich mal eingrätschen. Was heißt denn nicht Fuß fassen? Also jetzt bis auf die letzten beiden Spiele hat er doch durchweg Stamm gespielt.
Ja, ich gut, aber...
Eswein hat 11 Startelf-Einsätze gehabt. Und Haraguchi... redet weiter.
Also,
Ja,
Wo,
sorry.
also warum denn? Also mich erinnert das so ein bisschen an Nico Schulz. Warum fühlt er sich denn jetzt plötzlich zu höheren Berufen? Der zeigt
Nee,
nicht
ich
mal bei
glaube,
uns konstant jetzt irgendwelche großen Leistungen.
ich weiß gar nicht, ob er sich zu höheren Berufen fühlt. Also, aber.
Haraguchi 23 Startelf-Einsätze, also doppelt so viele wie
Ja.
Essien und
Aber.
die Hälfte an Torbeteiligung.
Aber trotzdem, also ich glaube, weiß
Also
ich nicht,
meinst du, er wechselt deswegen, weil er der Ansicht ist, dass er bei uns keine Chance hat, perspektivisch? Oder weil ich habe eher den Eindruck, dass er, also ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen, aber für mich hat es eher den Eindruck, dass er irgendwie denkt, dass Hertha
Echt,
plötzlich nicht
ja.
mehr gut genug für ihn wäre.
Vielleicht hat er auch das Gefühl, dass
Das
er
wäre sehr
halt bei
gut.
Hertha stagniert. Ob das jetzt hauptsächlich an ihm liegt oder sonst was oder an Hertha, sei jetzt mal dahingestellt, aber er stagniert ja, er entwickelt sich nicht mehr.
Ja.
Und vielleicht war es ja auch schon vor Hertha der große Wunsch, nach England irgendwann zu gehen. Das kann man ja
Ja.
keinem Kicker so wirklich verdenken. Ey, ganz ehrlich, also England zahlt ja jetzt nicht so ganz verkehrt. Wenn wir am Ende 3 bis 4 Millionen bekommen, dann kann ich meinen Frieden damit durchaus schließen.
Absolut, also ich hätte auch
Ja,
nichts
ja.
gegen.
Nee,
Aber
ich würde es auch.
natürlich, also ist es immer so schwierig. Natürlich will man jetzt auch, wir haben ja mittlerweile auch eine gewisse Reichweite und so, und man will ja nicht öffentlich dem Spieler quasi den Abschied wünschen, das gar nicht.
Nein. Nee.
Aber wenn seine Gedanken wirklich so fortgeschritten sind und Hertha dann nun mal auch nachverpflichten muss, okay, wir müssen auch auf den Flügel verpflichten, wenn er bleibt, dann doch bitte mit so einer Summe, dass man damit seinen Frieden schließen kann.
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich will ihm jetzt auch gar nichts Böses wünschen oder sowas, aber also mich hat er jetzt, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich keine Ahnung, das ist jetzt nicht gegen ihn persönlich oder so, mich hat er noch nie irgendwie überzeugt. Und warum ihn denn jetzt noch, also dann lieber wirklich die Kohle mitnehmen und dann vielleicht in, ja, in irgendwas, was besser noch zu uns passt, investieren. Ja, das so,
Ja.
das, was ich dazu sage.
Meint ihr, das hängt damit zusammen, dass er jetzt vermehrt auf der Bank saß? Mit
Naja,
diesem Wechselwunsch.
also seitdem, also das kam ja relativ simultan raus.
Ja.
Dementsprechend ist da schon so eine Korrelation zu erkennen. Aber
Aber
also
Henne-Ei,
man muss ja
welche,
sagen,
was
dass
war
er
jetzt zuerst
eigentlich,
da?
ja, aber man muss ja eigentlich sagen, dass er schon auch immer so Dardais Liebling war.
Genau deswegen, ja.
Und der setzt den nicht ohne Grund auf die Bank. Also anfangs war ja noch die Rede davon, dass ich glaube, als Weiser wieder kam, dann hat der Dardai gesagt, dass dadurch Haraguchi motiviert sei und deswegen so komisch spielen würde. Aber mittlerweile kann man, glaube ich, nicht mehr von der Übermotivation reden. Also
Nee.
ja, naja, komische Sache irgendwie. Aber also es bleibt dabei, also rein, also jetzt von der Personalie Haraguchi losgelöst, müssen wir ja eh auf den Flügeln was machen.
Auf jeden
Denn ich
Fall.
kann mir schon vorstellen, denn dass wenn das S-Wein jetzt auch nicht unbedingt schlechter wird bei Hertha, also der gewöhnt sich ja wahrscheinlich auch an gewisse Abläufe.
Seit wann ist der da? Seit dieser Saison?
Ja.
Ist es diese
Ja.
Saison?
Naja, gut, dann. Ja.
Ich habe das Gefühl, trotz seiner 27 Jahre, dass der irgendwie immer noch nicht fertig ist.
Nee.
Also, aber ja, schauen wir mal. Also ich glaube, dass S-Wein als Alternative okay ist. Weil er auch mal so ein Spiel hat wie beispielsweise auch gegen Wolfsburg, wo er plötzlich uns was rettet oder gegen Frankfurt. Solche Spiele hat Haraguchi nun mal nicht drin. Aber eigentlich brauchen wir da was Konstantes und
Klar, aber
Stärkeres.
ich glaube, dass Esswein auch so einer ist, der mal von so einer Euphorie profitieren kann. Also wenn es mal richtig gut läuft, so auch für die ganze
Ja,
Mannschaft, dann ist er,
genau.
glaube ich, auch so ein Typ, der sowas, der davon echt
Sowas.
profitieren kann und
Bestimmt, absolut. Und das haben wir auch schon mal gesehen. Also ich glaube, in der Phase, wo dann auch Stocker so gut war, in der Hinrunde, so bei den Spielen Dortmund, Frankfurt,
Hamburg.
Hamburg, immer diese 3 Wochen, da waren die zusammen. Das hat richtig gut ausgesehen. Auch so mit Weiser als Rechtsverteidiger, S-Wein Weiser, die Seite hat mir gefallen. Das war Spielwitz.
Ich fand es noch ganz spannend. Das hatte der Sky-Kommentator während des Spiels noch gesagt. Und zwar die letzten 18 Tore von Hertha sind davon sind 11 aus Standardsituationen entstanden. Was finde ich schon auch eine bemerkenswerte Statistik ist, weil da
Vor allem,
kannst
weil wir
du.
es so lange kritisiert haben.
Wie bitte?
Also, wir haben es ja auch lange Zeit kritisiert. Also,
Einmal
das ist
das ist richtig, daran hatte ich
ja.
jetzt gar nicht gedacht. Aber auf der anderen Seite. merkst du da auch, dass uns einfach die Kreativität echt fehlt, ne? Also da wird wenig kreiert, so aus dem Spiel heraus. Und mein, jetzt hast du es auch gut gegen Wolfsburg, da hat Wildert halt direkt auf den Torhüter geköpft, hat er Glück, dass der nochmal zurückkommt. Ich meine, der war auch so gut geköpft oder so, es war halt so gut gemacht, dass der Torhüter jetzt auch keine andere Chance hatte. Aber auch da, das hätte auch daneben gehen können, ne? Also ja, da muss noch ein bisschen mehr entstehen.
Da drehen wir uns ja wieder im Kreis. Also, ne, woher soll die Kreativität auch kommen? Mit einem Darida, der jetzt halt seine Form wiederfindet, aber ja auch lange erstens verletzt war und zweitens seiner Form hinterhergerannt ist. Einem Duda, der das ja eigentlich sein sollte, dieser Kreative, den du halt vergessen kannst für diese Saison.
Der verletzt ist.
Genau,
Weiser. Der verletzt ist.
Richtig. Nee, es war jetzt auch gar nicht, war jetzt auch gar keine große Kritik. Also ich meine, ich sehe den Punkt und ich weiß ja auch, dass die alle fehlen und so. Nur ich spinne den Gedanken schon irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu weit schon und denke mir dann halt, okay, nächstes Jahr ist das Ziel irgendwie Europa League zu spielen, aber ja, wer soll denn jetzt alles kommen?
Also, ich verstehe, was du meinst, aber andererseits befinden wir uns nun mal auch in einer Extremsituation, was Verletzungen angeht. Also das ist, also wir haben eine Liste, das ist halt der Wahnsinn.
Das, ja klar,
also,
aber auch das nur mit
Bundesliga.
Bei uns fehlen
aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wenn du Duda dazu zählst, sind es 7 ja, Spieler,
natürlich
die...
Natürlich musst du den dazu zählen.
Ja, weil, also der ist nicht offiziell mehr als verletzt gemeldet, aber der findet die Saison auch nicht mehr zurück. Also es sind 7 Spieler von uns verletzt, die alle Startelf-Potenzial haben. Also auch ein Lustmerk, über den ich ja jetzt einen längeren Artikel geschrieben habe, der uns auch fehlt. Das ist halt, also wie gesagt, wir sind halt noch, und das wird auch noch dauern, wir sind keine Mannschaft, die sowas einfach mal ersetzen kann. Und ich verstehe deinen Gedanken mit Europa League, aber ich glaube, das wird dann noch mal ein bisschen entspannter, weil wir ein paar Spieler dazu gewinnen werden, weil auch die Jugendspieler sich immer mehr integrieren werden. Also wir sehen es ja, dass Mittelstädt sich innerhalb dieser Saison von einem, wir schauen mal, wo die Reise hingeht, zu einem echten Linksverteidigerersatz gemausert hat. Und auch ein Thorener Rieger, finde ich, mausert sich zu jemandem, wo man sagen kann, wenn jetzt Langkamp Europa League in den Beinen hat, dann kannst du den Thorener Rieger schon mal gegen Augsburg aufs Feld stellen.
Hätte ich jetzt auch keine Bauchschmerzen mitnehmen.
Und das meine ich, also da kommt ein bisschen was zusammen und wie gesagt, diese Verletzten-Situation wird sich auch ein bisschen entspannen, also das, ohne naiv klingen zu wollen.
Ja genau, das, was du jetzt halt sagst, ist der Best Case, ne? Also das, so wäre es natürlich geil, wenn es so funktioniert. Worst Case wäre halt, okay, wir holen jetzt vielleicht noch 2, 3 neue, die brauchen auch erstmal Eingewöhnungszeit, dann verletzen sich wieder 3 Spieler, dann müssen die anderen irgendwie unter der Woche immer noch spielen. Dann wird's halt auch, also dann wird's, wenn es jetzt halt schon dünn ist, dann wird's dann erst recht dünn und dann international ist ja die Qualität dann ja auch nicht wirklich schlechter, sondern da geht's ja dann eher noch mehr zur Sache. Gut, aber wie gesagt, ich spinne das vielleicht auch schon einfach ein bisschen zu weit.
Aber das leitet doch ganz gut zu den vielen Fragen, über die wir bekommen haben, denn manche schlagen ja in die ziemlich gleiche Kerbe.
Mhm. Ich muss mal kurz gucken.
Also.
Ja, wo fangen wir denn an?
Wir sind ja gerade sehr bei diesem Personalthema.
Mhm.
Dementsprechend erstmal fragt Dorian Gray, toller Name, ich wette nicht, dass du der Echte bist.
Vielleicht ist der Hertha-Fan, wer weiß.
Hat er sich aber einen Scheißverein ausgesucht, wenn er lebenslang gucken muss.
Aber in Berlin ist für die Gruftis ist besser, weißt du, da sind die mehr akzeptiert oder so.
Ja, wir sind nicht. Ja auch Hertha-Base, der Literatur-Podcast, weiß ja jeder. Eure Meinung zu Duda, war im Kader, aber ist offensichtlich keine Option. Ich habe heute einen BZ-Artikel gelesen, wo Dada über ihn gesprochen und hat gesagt, er sieht im Training noch nicht das, was er nach der ersten Verletzung gesehen hat, diese Dynamik, diese Spritzigkeit. Aber wo er auch meinte, das ist vollkommen normal, dass man nicht jedes Mal sofort so mega motiviert und super gut aufgestellt halt zurückkommt aus so einer langen Verletzung. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, macht euch einfach keine Hoffnung mehr für die Saison. Lasst den einfach aus euren Köpfen raus. Es ist die Saison einfach nicht. Er wird kein Faktor, glaube ich, mehr sein. Natürlich, der wird vielleicht gegen Darmstadt dann in ein paar Wochen mal seine 10 Minuten bekommen, aber es wird jetzt kein erheblicher Faktor mehr sein, glaube ich, in dem du in dieser Saison rechnen kannst.
Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass der nochmal irgendwie so, also dass mal überhaupt zur Debatte steht, dass der, ich meine, es war ja so, dass er dann auch irgendwann fit war. Und dann, also damit hatte ich irgendwie schon gar nicht mehr gerechnet in dieser Saison. Ich habe den eh schon so ein bisschen im Kopf, abgehakt als Neuzugang für die nächste Saison. So nochmal Vorbereitungen mitmachen, nochmal richtig genau. Fit werden. Ja. Nochmal, meint, jetzt hat er die Abläufe, jetzt kennt er die Stadt, jetzt kennt er die Leute schon mal ein bisschen, jetzt kann er sich richtig aufs Fußballen konzentrieren und dann wird es hoffentlich nächstes Jahr eine gute Sache mit dem Typen.
Ja, ich sehe das auch so. Also jede Minute, die er jetzt in der Saison noch sammelt, ist dann ein Gewinn im Hinblick auf die nächste Saison.
Ja, und wie, sein Transfer hat sich auch ein bisschen hingezogen im Sommer.
Der kam ja nun auch so nicht früh, ja.
Ja, da dementsprechend, also der hatte ja auch noch keine Vorbereitung mit Hertha. Das würde ihm jetzt auch gut tun, wenn er dann im Sommer einfach richtig gut starten kann.
Hat man ja bei Kalou damals gesehen, was es ausmachen kann.
Ja, absolut, absolut. Gut, Manuel Gauger.
Wo warst fragt, du denn? Ach so, wo bist du denn jetzt gerade? Hier bei Facebook bist du gerade. Okay. Ja, du machst von unten nach oben, ich verstehe.
Ja, also.
Gut, nee, dann weiß ich einfach, wo du bist und dann kann ich damit mitgehen. Also, okay, mit alles klar.
Manuel Gauger, nein, du bist nicht zu spät, keine Sorge. Okay, die Frage: Glaubt ihr, dass Hertha mal in der dritten Liga schauen sollte? Vor allem in Sachen Stürmer könnte Hertha mit ein bisschen Glück für wenig Geld einen richtig guten finden. Dann nennt er ein paar Namen, die mir alle nichts sagen. Was haltet ihr von denen und allgemein von dieser Idee? Also zu den Spielern kann ich nicht sagen. Er schreibt, Sekunde, es geht noch weiter, er hat einen zweiten Kommentar hinterlassen, denn irgendwie scheint im Sturm einfach nichts nachzukommen. Ich selbst verfolge mit großer Begeisterung die U23 und auch die U19, aber ein richtiger Stürmer, Marki Bischovic, sehe ich einfach nicht. Fabio Mierbach, Fabian Eisele oder Abderrahmane sind interessant, aber sonst ist da leider noch nichts, wobei Abderrahmane ist doch kein Mittelstürmer, er ist Zehner, egal. Dieses Problem hat leider nicht nur Hertha in der eigenen Jugend, sondern auch andere Bundesligisten. Keiner will mehr den klassischen Stürmer haben.
Das ist Twitter ist. Ist ja ein gesamtdeutsches Problem. Also das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon angesprochen, dass die Ausbildungsschwerpunkte in den letzten Jahren einfach viel mehr in Richtung quirlige Techniker gelegt wurde.
Und ich glaube, jetzt geht es eher in Richtung Außenverteidiger, weil das auch so ein Riesenproblem ist.
Ja, du merkst, aber jetzt merkst du ja auch beim DFB halt, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet und dass ja so ein Typ Gomez wieder viel gefragter ist als noch vor 2 Jahren.
Ja, das aber stimmt.
Bis man da jetzt die Früchte trägt und in der Ausbildung wieder ein bisschen den Schwerpunkt in Richtung wuchtige Stürmer legt, wird es halt noch ein bisschen dauern.
Ja, wie wäre es, wenn wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einen gewissen Herrn Wagner fragen? Okay, der war nicht gut.
Wie lange wolltest du noch mit
oder
uns
Sogger?
Ja, Pierre Michel.
Schnauze.
Ich nenne ihn ja nur bei seinem schönen Vornamen, Pierre Michel. Zurück zur Frage.
Gut, also zu der Frage, Jugend können wir selber nicht so gut beurteilen und dritte Liga-Stürmer, boah, das ist schon ein sehr weiter Weg in die Bundesliga. Also es gab auch schon genug Zweitligastürmer, die es nicht gepackt haben in der ersten Liga. Dritte Liga ist wirklich heftig. Also wir sind uns natürlich in dem Punkt einig und da haben auch ein paar andere die Frage gestellt, um da mal die komplett abzuhandeln mit Stürmer. Die Frage haben wir schon mal beantwortet. Ich war vor 2, 3 Podcasts, weiß ich mehr genau. Natürlich muss was im Sturm nachkommen, denn Ivišević ist 32 Jahre alt, der wird eine Saison mit Europa League vor allen Dingen nicht durchspielen können. Außerdem ist er ja mal ein Kandidat, der auch mal gesperrt fehlt, soll man meinen. Schieber, ob mit dem...
Invalide, sorry, aber das ist gar nicht böse gemeint. Invalide, wann hat er denn jetzt mal eine Zeit lang richtig durchgespielt? Es tut mir leid, der Typ ist, ich finde ihn super, aber mit dem kannst
du kannst jetzt halt kein Jahr mit ihm rechnen.
Genau, du kannst jetzt einfach nicht mit ihm rechnen. Das ist einfach.
Und er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, ne?
28 jetzt, ja.
Was soll denn das heißen?
Ach ja, unser Tatterkreis. Alagri 30, auch verletzungsanfällig und Vertrag läuft aus. Da wurde auch, glaube ich, die Frage gestellt, ob der Vertrag verlängert werden würde. Glaubt ihr das? Ja gut, Thema für, glaube ich, eine andere Podcast-Folge. Vielleicht wird er noch mega wichtig im Kampf um Europa, aber...
Wen nochmal will? Ich war gerade abgelenkt. Wer?
Alagri.
Und auch Kalou, der jetzt 31 ist und keine wirkliche Option im Mittelsturm ist. Also das ist rar gesät, das Feld. Und natürlich sollte man da was Junges, Entwicklungsfähiges hinter Vedat hinstellen, der sich so ein bisschen an die Bundesliga gewöhnen kann. Ich habe ja so 2 Namen im Kopf, aber
Ich fände ja so ein Typ Burgstaller, das ist ja eigentlich, Burgstaller ist ja so ein, ist ja ein Vedat im Endeffekt so ein bisschen, oder? Also, oder wie seht ihr das? Sowas? Ja, also ich meine, der ist jetzt nicht, der hat nicht, mehr mega, nee, ich weiß, aber so einer würde mir nochmal gefallen. Also da hätte ich Bock drauf.
Ich bin ja vehement für Selke.
Ja, den ausleihen, ich halte das für keine dumme Idee. Ich glaube, den kann man schon mal leihen, aber mal schauen. Ja, aber sich jetzt über Namen auszutauschen, natürlich so eine Sache. Aber klar, sollte da was passieren, besonders in Bezug auf Europa, wirst du das mit einem Vedat nicht durchhalten.
Nee. So.
Außer Vedat hört jetzt wirklich auf mit Fußballspielen und stellt sich wirklich nur noch in Strafraum, läuft so 2 Kilometer im Spiel, nur im 16er. Vielleicht hält er dann eine Saison durch, aber ansonsten wird's
eng. Nee, der Typ ist er auch nicht.
Nee, sag ich ja, aber wär auf jeden Fall ein effizientes Modell.
Ja.
ja.
Ja, für gut. Die Außen haben wir auch noch, auf den Außenpositionen haben wir auch eine Frage bekommen.
Von
Marek Arnemann. Und er schreibt: Nico Schulz spielt in Gladbach keine Rolle mehr. Rückkehr nach Berlin eurer Meinung nach denkbar? Fragezeichen. Ich sag mal, ich glaube, ich meine, er war da jetzt lange verletzt in Gladbach. Also das war ja jetzt auch nicht nur wegen seiner Leistung oder so.
Aber Kreuzbandriss.
Genau, das hat ihm ja jetzt lange zurückgeworfen. Ich habe ihn damals als er ging, hat er eine sehr gute Phase, aber er war auch so ein Typ, mal flop, mal top irgendwie so. Also mal irgendwie, ja, mal hat er echt gute Momente gehabt und mal auch wieder nicht. Also auch, weiß ich nicht, nee, ich halt auch von diesem Rückkehrer-Zeug, wenn es nicht gerade Pizarro ist oder so, halte ich davon auch nix. Also, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, habe ich jetzt auch nichts von ihm gesehen.
Ich fand seine Leistung eigentlich immer relativ. Ich fand die Leistung von ihm, also bei Hertha, meine ich jetzt, eigentlich immer relativ ansprechend. Aber es ist halt ähnlich wie bei Haraguchi. Also, naja, ist dann die Frage, wo wir ihn einsetzen. Also bei uns war ja eigentlich, es hat ja immer so geschwankt zwischen Linksverteidiger und linkes Mittelfeld. Und fürs linke Mittelfeld geht ihm dann, glaube ich, die Torgefahr ab.
Ach, der ist fußballerisch arg limitiert. Der ist, also wirklich, der ist doch ein absoluter Holzfuß. Sorry.
Ja, das habe ich mir jetzt eigentlich nicht empfunden.
Das ist jetzt auch eine Wundertüte. Also der hat zum Beispiel,
also ich finde, der konnte echt nur die Linie runterrennen. Körperlich sehr robust, extrem schnell, keine Frage.
Ja.
Auch eine Pferdelunge, das will ich ihm gar nicht in Abrede stellen. Aber ansonsten ist das kein guter Fußballer. Ja, Linksverteidiger, also ich finde, wir haben jetzt mit Mittelstädt eigentlich die Antwort auf die Frage.
Ja, genau. Das wollte ich auch sagen.
Und
weil das Problem, was er hat, also wenn irgendwie bei uns im Kader Platz wäre, dann, also für mich war er eher Linksverteidiger als linker Flügelspieler. Und da sind wir halt mit zwei sehr guten Optionen versorgt. Also,
und Torener Riegel,
soll er hin?
Der das sogar
ausnahmsweise
kann.
Und ich finde, es ist jetzt auch einfach zu sehr eine Wundertüte. Jetzt, aus einer langen Verletzung kommt, nicht gespielt. Und warum sollte man jetzt so jemanden irgendwie zurückholen, nur weil man bei Berlin war? Also, einfach in meinem Kopf keine Option.
Es würde auch für ihn persönlich ja gar keinen Sinn machen. Also er ist ja damals, er hatte ja einen Grund, warum er damals gegangen ist. Und er war damals schon kein Stammspieler. Und jetzt wäre es ja noch weniger.
Ja, genau.
Ja.
Gut, nächste Frage. Von Tim Fietz. Ich lese das mal vor. Nach den Auswärtsniederlagen haben sich besonders bei Facebook viele darüber beschwert, wie Dardai nach den Spielen seine Mannschaft und deren Leistung verteidigt hat, inklusive mir. Das sage ich jetzt. Fast immer mit derselben Wortwahl. Nicht in der ersten Halbzeit gefunden, zweite Halbzeit gesteigert, bla bla bla. Wie seht ihr das? Findet ihr, öffentliche Kritik auf der PK wäre mal angebracht? Ich finde es eigentlich cool und einzigartig von Paul, wie er hinter dem Team steht. Denke, er wird intern schon die richtigen Worte finden. Und was ist mit Herrn Peters? Fragezeichen. Der war ja seit dem Konflikt mit Dardai nach dem Hoffenheim-Spiel bei keiner PK mehr. Gut, also erstmal Herrn Peters geht's, glaube ich, gut. Der konnte nur nicht zum letzten Spiel, weil, also ich habe es nur auf Twitter gelesen, folgt ihm alle, @Hörgefühle, das Ö halt als OE geschrieben, @Hörgefühle. Da hat er geschrieben, dass ihn seine Begleitperson leider versetzt hat, oder ich weiß nicht, ich will jetzt da demjenigen auch nichts Böses wünschen oder sagen. Das ist einfach, es ging nicht, weil er keine Begleitperson hatte, deswegen war er nicht da.
Und davor habe ich auch auf Twitter gelesen, da hat er gesagt, keine Sorge, er war einfach in den letzten Wochen nicht so auf dem Damm. Also ich glaube gesundheitlich, also ob das jetzt eine Erkältung war oder sonst was, aber es ist jetzt, also hätte man natürlich leicht denken können nach diesem Ausfall auf der PK, dass da irgendwas im Argen liegt, aber er wird ja nichts schreiben, was nicht stimmt und dementsprechend Alles gut.
Und
Ich
bei
denke mal,
den.
jetzt gegen wen spielen wir als nächstes zu Hause? Leipzig.
Genau. Und
Da
bei
ist
den.
er bestimmt wieder anzutreffen.
Ja, bei den Pre-Match-PKs ist er meistens auch nicht so oft dabei, hat
Genau.
er gemeint, weil er, wenn, dann ist er halt auf den PKs nach dem Spiel, weil er das halt gleich mit dem Spiel verbinden kann, jetzt extra für die PK da immer rauszufahren, das ist ihm dann auch ein bisschen zu viel. Gut, genau, also ach ja, also das, was er davor anspricht mit dem Verteidigen, das hatte ich ja auch schon häufiger mal
Das hatten wir
gesagt,
ganz oft, hatten wir
ja,
das.
dass mir das so ein bisschen auch auf den Geist geht. Weil was er jetzt hier sagt, öffentliche Kritik, also ich meine, er muss jetzt die Mannschaft nicht runterbuttern irgendwie auf der Pressekonferenz. Das soll er auf keinen Fall machen, ja. Also das wäre ja ganz, also wäre ganz unprofessionell. Ich finde einfach, dass Dardai auf Fragen, die etwas kritischerer Natur sind, einfach ein bisschen besonnener und souveräner antworten muss. Und da vielleicht auch mal das ein oder andere Zugeständnis machen sollte, wenn einfach augenscheinlich offensichtlich die Mannschaft einfach keine gute Leistung abgeliefert hat. Manchmal war mir das einfach zu wenig, da hat er mir das irgendwie alles zu schön geredet. Und jetzt
Ich,
auch
ja.
hat man ja auch gegen Mainz, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, gegen Mainz hat er ja dann auch im Sky-Interview sehr, sehr dünnhäutig wieder reagiert, wo ich mir auch denke, Junge, Junge, ey. Also ja, da sagst du immer, der ist noch zu viel Spieler mag, aber das muss er echt sein lassen. Also
Ich finde
so.
ja, du kannst das so ab und zu als Stilmittel einsetzen, um dich vor die Mannschaft zu stellen, aber also, weißt du, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen, das finde ich ja an sich nicht verkehrt, aber wenn du das jede Woche machst, dann verpufft doch der Effekt auch irgendwann.
Ja, genau. Das ist
Also
ja das genau
und
das Ding, ja.
wir spielen ja wirklich seit Monaten auswärts einen Grottenkick zusammen. Also jetzt mal, wenn man mal die von der Leistung in Gladbach absieht, die ich, also zumindest die erste Halbzeit fand ich sehr ordentlich, aber ansonsten ist es ja auswärts wirklich nicht erfreulich, was da abgeliefert wird.
Ja, er
Und
wirkt
dann
halt auch
kannst
so
du
ein
das Kind
bisschen.
auch mal beim Namen nennen. Also ich bin
Ja.
natürlich der Überzeugung, dass er intern anders spricht, als er es zur Presse tut. Und finde es auch im Vergleich zu Lukai sehr, sehr lobenswert, dass er einzelne Spieler nicht öffentlich an den Pranger stellt. Aber trotzdem, also der Mannschaft immer ein Alibi geben und bei einem 2-0-Rückstand dann irgendwie zu sagen, ja, toll, dass wir uns nicht dass wir uns nicht aufgegeben haben und nicht das Fußballspiel eingestellt haben,
Ja,
ist
also
mir ein
ich.
bisschen dünn.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, oh, es ist so spät. Ja, keine
Alter
Ahnung.
Mann.
Marc, was sagst du dazu?
Ich bin da noch ein bisschen seichter als ihr in der Kritik, aber naja, ich will das Fass nicht so riesig aufmachen.
Und jetzt beginnt es.
Nein, aber ich finde halt, also so eine generelle Sache, ich finde halt, im Fußball werden immer so lange Typen gewollt, bis sie irgendwas sagen oder machen, was dann gegen den Strich geht. So, das ist halt immer, das beobachte ich immer wieder. Ich will das jetzt gar nicht auf solche Extremfälle wie Kevin Großkreuz beziehen, aber Typen sind so lange gefordert, bis es weh tut und bei Dada tut es halt manchmal weh. Also ich verstehe natürlich eure Kritik und ich sehe es am Ende des Tages auch durchaus ähnlich, aber
Ich finde nicht, dass es einen Typen auszeichnet, dass er halt irgendwie besonders dünnhäutig auf irgendeine Frage von einem Sky-Reporter reagiert, die
nee,
dann am
ja.
Ende in einem Saisonrückblick irgendwie bei den schönsten Trainerantworten irgendwie auftaucht. Also das weiß ich nicht, das zeichnet für mich keinen Typen aus. Also ich finde, Dardai ist Typ genug, der muss überhaupt niemanden mehr was beweisen oder darum geht's, finde ich gar nicht. Ich finde einfach, dass er da in manchen Situationen sich auch selber einfach einen Gefallen tun würde, wenn er da einfach ein bisschen gemäßigter reagieren würde oder halt einfach auch mal was eingestehen würde, weil wie gesagt, hatte ich damals gesagt, ich als Fan, ich will doch auch mal, also ich meine, ich sehe doch, was passiert. Und ich bin doch nicht doof. Also ja, es kommt für mich so ein bisschen so rüber, als würde er mich irgendwie so ein bisschen jetzt in ganz dicken Anführungsstrichen für dumm verkaufen, und sagen, es ist auch alles gar nicht so, wie ihr das gesehen habt. Was er auch mit Herrn Peters öfter gemacht hat, wo Herr Peters mal sagt, naja, hier so und so, was ist da los? Und er sagt, hey, haben Sie das Spiel nicht gesehen? Das ist ja völlig anders gewesen. Nee, also kann ich gut verstehen, die Kritik und ja, aber trotzdem muss er jetzt hier nicht öffentlich jemanden runtermachen oder so, also das auf keinen Fall.
Ja.
Gut, nächste Frage. Willst du mal wieder vorlesen? Ich habe keinen Bock mehr.
Welche meinst du? Tobias
von
Schmidt?
Von Tobias Schmidt.
Von Tobi! Tele Tobi. Okay. Das Thema hatten wir schon so ein bisschen, aber ich lese trotzdem. Soll ich es mal komplett vor?
Ja, mach mal ruhig. Komm.
Mal angenommen, danach sieht es ja aktuell aus. Hertha qualifiziert sich für die Europa League Gruppenphase. Würde bei euch die Freude überwiegen oder sollte man sich mit Hinblick auf die Dreifachbelastung nicht erst recht um die neue Saison sorgen? Fragezeichen. Unter Dardai hat die Mannschaft zum zweiten Mal in Folge eine vergleichsweise schwache Rückrunde gespielt. Und ob man mit mehr englischen Wochen im Gepäck wieder einmal eine grandiose Hinrunde spielen wird können, ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich. Wollen wir das erstmal so lassen und dann lese ich dann noch weiter?
Ja, hatten wir. Also ich glaube, diese danach, Dreifachbelastung hatten wir ja schon besprochen, oder?
Ja.
Ich hatte es ja auch schon gesagt, es hängt dann eben davon ab, wie deine Ansprüche sind. Also ich würde mich riesig über Europa freuen.
Genau,
Dito. Und wenn wir dann im Idealfall dann auch die Gruppenphase überstehen und am Ende der Saison irgendwie auf Platz 10, 11 einlaufen, dann bin ich super happy.
Ja. Schließe ich mich nahtlos an.
Ich würde es, also ich sehe es ähnlich. Ich würde mich auch freuen, natürlich, aber ich wäre jetzt auch überhaupt nicht enttäuscht, wenn es jetzt doch aus irgendwelchen blöden Gründen wieder nicht klappen sollte. Wäre ich nicht enttäuscht, weil ich mir denke, dann soll es nicht sein. Und dann, man muss halt echt die Gegebenheiten sehen, so wie wir es jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Uns fehlen super viele Leute, ganz viele Mannschaften in dieser Saison bleiben unter ihren Möglichkeiten, was wir die ganze Zeit schon erzählen. Dann ist es so, dann bin ich auch nicht enttäuscht, aber ich würde mich auch freuen, na klar.
Aber ich glaube, ich wäre gerade deswegen enttäuscht, weil also, ich glaube nicht, dass wir 2 Jahre hintereinander das Glück haben, dass so viele Teams runterperformen.
Aber dann denke ich mir halt, also wenn du unter solchen Voraussetzungen dann in die Europa League kommst, dann gehst du doch halt, dann machst du doch deinen Weg zur Schlachtbank. Also dann ist es doch so, okay, wir sind da nur, weil irgendwie alle anderen schlecht waren und mit ganz viel Glück.
Wir sind ja auch da, weil wir gut waren.
Also, ja, natürlich. Ne? Aber also ich meine, wir haben ja trotzdem, also das haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass da eigentlich andere Mannschaften stehen sollten.
Ja, aber das war doch für die Euphorie in Augsburg oder Frankfurt auch scheißegal auf gut Deutsch. Also die sind doch trotzdem mit 10.000 Mann nach Bordeaux und haben Party gemacht.
Klar. Also nee, ich sag ja auch, ich würde mich ja auch, ich würde auch hinfahren. So ist es nicht. Also das würde ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen, ja. Aber ich sag nur, ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn es anders ausgeht.
Ist nicht anders. Also wenn du die ganze Saison da oben mitspielst und dann jetzt, also diesmal ja dann wirklich auf den letzten Metern, wie ja schon letztes Jahr, dir das dann verbaust, wäre ich nicht so glücklich mit.
Man kann sagen,
also kommt ja dann irgendwo her.
Ich habe es letztens nachgeguckt, in den letzten 5 Jahren haben 50, 48, 55, 51 und 53 Punkte für die Europa League gereicht. Hertha steht mit 46 Punkten und da 4 Spiele noch Zeit also noch mehr zu holen. Wenn wir am Ende mit 52 Punkten, was ja das angepeilte Ziel ist, reinkommen, sind wir mal mega im Durchschnitt so. Also ist jetzt nicht so, dass wir mit durchschnittlich weniger Punkten halt nach Europa fahren würden, sondern
letztes Jahr hatten wir 50, ne?
Da hat nur die Tordifferenz nicht gereicht. Also wir würden auch mit mehr Punkten einlaufen. Ja, also, ja. Ist nicht so, dass wir mit gefühlt 5 Punkten weniger als die normalen Mannschaften dann nach Europa kämen. Mhm.
Ja, ne, ich würde mich auch freuen, aber dazu weiß ich nicht. Ach, gerade bin ich halt einfach auch ein bisschen, also habe ich ja schon gesagt, dazu bin ich auch gerade von unserer Spielweise gerade zu wenig überzeugt, als dass ich mir vorstellen könnte, dass das irgendwie nächstes Jahr auch so funktioniert, aber da muss man natürlich die Ausfälle mit reinrechnen und so. Ist jetzt halt gerade ein bisschen schwierig in meinem Kopf. Okay, dann hat er noch ein
Thema. Ja, aber das haben wir schon beantwortet, da geht es nämlich um diese Mittelstürmerfrage und ob wir eventuell einen Wunschspieler hätten oder ähnliches. Ansonsten sagte ich, könnte auch noch deutlich mehr Fragen stellen, aber das reicht erstmal. Viel Spaß beim Aufnehmen. Danke, Tobi. Du bist irgendwann müssen wir den Jungen nochmal einladen.
Gar nicht, ja, warum denn nicht?
Ja. Also, spätestens, wenn Haraguchi verkauft wird und dann schalten wir live rüber nach Köln. Heulkrampf bei Tobi. Zur Info, Tobi, der war bei uns beim Hertha-Base-Team, hat Twitter gemacht und absoluter Japan-Experte, leitet dort auch die Datenbank für Transfermarkt, beziehungsweise arbeitet da mit. Und natürlich riesiger Haraguchi-Fan. Ja. Schauen wir mal.
Gut.
Wir haben noch eine persönliche, wir haben noch eine Nachricht bekommen.
Haben wir über die bei der Genki-Frage, war da nicht auch die Frage nach Hani Mukta?
Ja,
Bei
aber.
Schulz war es, ob man
Schuld meine ich
da,
ja nicht.
also ja, gut, braucht man nicht so viel zu. Der hat übrigens seinen Vertrag jetzt in Brøndby. Also der wurde jetzt fest verpflichtet von Brøndby. Aber ich
Achso.
wette, der ist in einem, ach, das ist so ein, der ist in einem Jahr in Mainz. Wette ich Fünfer drauf.
Ach so, wir haben noch einen Facebook-Kommentar vergessen vom Max Enz Enzer.
Naja, ja, aber da, naja, nicht vergessen. Ich habe extra geguckt, der hat eigentlich ziemlich so die Fragen gestellt, die, außer mit der 10 vielleicht
Ich
noch.
würde ja, ich
Also.
würde so einmal kurz nochmal abreißen. Also er hat auch gefragt, wegen Thema Sturm sollten wir mal ein bisschen näher beleuchten, was auch die Verletzungsanfälligkeit wahrscheinlich auch wegen des Alters angeht, weil er das auch irgendwie mit aufgeführt hat, hatten wir ja auch schon gesagt, Vedat und Kalou jetzt nicht mehr die Jüngsten. Und was ist dann, wenn halt die Doppel- oder Trippelbelastung dazu kommt? Und das, ja genau, das war so ein bisschen die Stürmerfrage im ersten Absatz. Und im zweiten Absatz hat er dann nochmal die 10 angesprochen. Sieht er sehr kritisch. Ihm fehlt so ein bisschen Zehner und gut, Alan muss man jetzt halt mal sehen. Ne? Also er fragt halt, was wir für ein Gefühl haben, ob er bleiben wird oder nicht. Ich finde jetzt, er hat jetzt ein gutes Spiel mal abgeliefert und man hat auch sofort gemerkt, alle haben sich auch im Team ziemlich mit ihm gefreut. So, Kalou kam ja dann
Schöner,
irgendwie
ganz, ganz, ich sag jetzt wirklich süßer Umgang von Kalou mit Ellen nach dem Spiel, finde ich.
genau.
Also bei diesen Stimmen nach dem Spiel.
Ja, ist er zu ihm hin und
Ja.
hat gesagt, ja, hier kriegt hier den VIP of the Match irgendwie.
VIP
Und
of the Match heißt das offiziell, ja.
nee, warte mal. Very important player of the match.
du meinst MVP.
Ach ja, genau, das meine ich. Naja, kann man doch auch so sagen. Das ist zwar nicht die offizielle
Ja,
Bezeichnung, aber dafür habe ich jetzt wieder,
man
dafür habe ich jetzt
kann.
wieder, dafür habe ich jetzt wieder einen Folgentitel. Ist doch alles gut.
Ja.
Manchmal braucht man die Versprecher einfach.
Ja, aber Allen ist ja das Ding, ich möchte es eigentlich noch nicht endgültig bewerten. Für mich war er weg, auch weil er sich irgendwie nicht gefühlt auf Hertha und Berlin eingelassen hat. Jetzt hat er ein wirklich, wirklich tolles Spiel gemacht. Und durch die Verletzten-Situation wird er ja auch in Bremen spielen und auch in Leipzig spielen. Gegen Leipzig. Mal gucken, was die nächsten Wochen bringen, wenn er seine Leistung halten kann. Preetz hat jetzt auch gesagt, man wird zwangsläufig noch mit Liverpool reden. Also, wenn er das jetzt halten kann, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ihn ein weiteres Jahr in Berlin zu sehen.
Ja, aber jetzt
Muss.
mal
Aber
nicht,
schauen wir mal ab.
genau,
Schauen wir
nicht den
mal ab.
Tag vor dem Abend loben, das wird, muss er erstmal noch bestätigen.
Ja.
Ja, die Situation ist ja so, dass er in Liverpool ja eh nicht spielen könnte. So, und
Bestimmt.
Preetz hat ja vor Wochen oder Monaten gesagt, dass man ihn nur weiter verpflichten wird oder die Leihe verlängern wird, wenn irgendwie eine sportliche, wie hat es formuliert, Notwendigkeit oder ein
Ja.
Sinn quasi gegeben wäre. Und wenn er jetzt die Leistung aus Wolfsburg mitnehmen kann, ja, warum
Besonders
nicht?
Bezug auf Europa League. Auch da wieder so ein Spieler, wenn der seine Form halten kann. Auch ein Spieler, wo ich nicht zittern würde, wenn er in der Bundesliga dann halt spielt.
Ja.
Aber gut, wie gesagt, das ist noch sehr viel Zukunftsmusik. Ja, Duda, sagt Max, ist bis jetzt ein Transferflop. Ja, kann man so sehen. Also halt nicht leistungstechnisch, aber Verletzung halt bitter.
Ja.
Stocker schreibt dann mal Hui, mal Fui. Ja, das ist
Kann
auch
man auch so
meine.
stehen lassen.
Baume, du meinst wahrscheinlich Baumi. Oder du meinst, den Trainer von Augsburg wird gehen müssen. Ich weiß nicht, wie in Augsburg die Situation ist. Aber. Sorry, den Baum
Ja.
Johann wird gehen müssen. Ja gut, da gibt's auch. Der spielt ja jetzt U23.
Gibt's auch keine zwei Meinungen.
Nö. Und die anderen sind alle entweder auf der 8 oder der 6 zu gebrauchen, beziehungsweise außen. Ja, fest zusammen.
Also
Ja, das
noch.
muss man auch nochmal abwarten. Wir haben ja mit Duda, das haben wir ja gerade besprochen und ja.
Ja, ich glaube, dass sie da in der nächsten Saison wirklich eher auf Duda setzen werden. Und wenn das jetzt halt alles klappt mit Alan, dann vielleicht auch ihn noch irgendwie ein bisschen mehr mit einspannen wollen und behalten wollen. Weil dann hast du drei Spieler, Darida, oder da hast du sogar vier Spieler mit dem Stocker zusammen, die Position spielen können. Und dann.
Vorausgesetzt, Stocker bleibt.
Ja, genau. Das ist natürlich vorausgesetzt. Ja, aber dann wäre die Position, ja, dann.
Aber sagen wir es mal so, würde Stocker nicht bleiben, das ist natürlich jetzt hier sehr viel konjunktiv und so, aber würde Stocker nicht bleiben, würde ich mich tatsächlich für Transfer auf der 10 aussprechen,
Ja,
einfach
auf jeden Fall ein bisschen was
für die
Offensiveres.
Quantität.
Ja.
Aber wenn Stocker bleibt, sehe ich nicht so mega den Bedarf. Kommt, hängt natürlich sehr von der Verfassung Dudas ab. Das ist
Ja.
klar. Das ist das Zünglein an der Waage.
Genau,
Gut.
das war
Dann haben
das.
wir
Danke
Warte.
an alle Facebook-Kommentatoren.
Absolut. Also extrem viel reingekommen. So macht es wirklich viel Spaß, weil wir dann noch natürlich sehen, dass da sehr viele aktive Zuhörer dabei sind. Aber das war es natürlich noch nicht. Der gute Hendrik hat uns noch nämlich eine private Nachricht geschrieben. Da gucke ich jetzt noch kurz durch. Seine erste Frage ist: Fährt er bereit für Europa? Das hatten wir. Zweite: Wo würdet ihr Hertha verstärken und mit wem? Ja, gut, haben wir schon ein bisschen angerissen. Ist natürlich auch eigentlich so eine Frage für unsere weltberühmte Kaderanalyse nach der Saison. Aber gut, also ja, offensiv muss das kommen. Ich wäre auch für einen Rechtsverteidiger, was Junges.
Auf beiden
Aber
Flügeln im Idealfall.
ja, und ein junger, Sch also ja, also wenn wir mal von hinten das Feld aufrollen, wenn Kraft bleibt, brauchen wir nichts im Tor. Ne? So. Rechtsverteidiger würde ich mir gerne was Junges wünschen, weil Weiser, ich finde, wenn er gespielt hat in der Saison, war es ja fast immer im rechten Mittelfeld und da sieht er sehr, sehr viel besser aus als in der letzten Saison, was er da konnte das gefühlt gar nicht. Und jetzt finde ich, geht das. Kann aber halt ausnahmsweise Rechtsverteidiger spielen, aber ich würde mir was Junges, Dynamisches als Alternative zu Pekarik, der ja nun auch nicht jünger wird, könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde ja so einen Spieler wie Ofusu Aye von Braunschweig zum Beispiel interessant. So was Junges, was so wirklich Offensivpotenzial hat, sehr, sehr schnell. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Auf der 6, ja, haben wir schon gesagt, dass vielleicht was Spielstarkes auf der 6 gar nicht so verkehrt wäre, aber mal gucken. Wie gesagt, da haben wir auch, als wir das gesagt haben, haben wir noch nicht mit Allen gerechnet.
Aber da sind wir ja auch echt, ja, aber da sind wir, finde ich, noch ganz, ganz gut besetzt, so.
Ja, also mit defensiv starken Sechsern sind wir auf jeden Fall
Ja.
besetzt. Lustenberger stark, Schellbrett.
Uns fehlt eher eine
Aber es fehlt
Offensive,
halt sowas, ja. Ja, zwei Außenspieler auf jeden Fall und ein junger Mittelstürmer. So.
ja. Es wären
Genau.
5 Transfers.
Ja. Schauen wir
War ja Hertha bekannt dafür, dass die Zeiten
Ey,
von Hoeneß sind vorbei.
das eine Jahr, wo wir es gemacht haben, ist nicht so geil gelaufen. Da haben wir Stocker, Haitinga und sonst was
Ja,
geholt. Das
Behrens.
Jahr, ja, Behrens war, ich
Ach,
fand
ich
ihn
fand
gar nicht so
Behrens gar nicht
gut.
so scheiße. Ich fand den ganz
Also
gut. Behrens fand ich super.
in der Saison, wo er kam, war er
Ja.
wirklich gut.
Ja.
Dann hat das halt nicht mehr gerissen. Aber gut. Wie beurteilt ihr die Plätze der Bundesliga, die letzten Plätze der Bundesliga, so 18 bis Fragezeichen? Ja gut, ist jetzt die Frage, ob wir hier den Rasenfunk Mini machen müssen, aber
Was heißt, wie
ich
beurteilen wir das?
ja, wahrscheinlich, wie extrem die Situation ist oder so, oder wie der
Na, nee,
Verein, wie die
na,
Vereine.
na ich glaube, da schloss sich ja noch die Frage an im Hinblick auf die Zweitligisten, also
Ah, ich sehe es gerade.
ob die Leistung nicht
Achso, ist.
irgendwie.
Ja, er stellt weiter die Frage, hätten es mehrere Vereine verdient abzusteigen, auch in Hinsicht darauf, wer alles aufsteigen könnte? Finde ich eine schwierige Frage.
Also da müsstest du ja
Also.
alles von 13 bis 18 absteigen lassen,
Ja,
weil
also.
das ist
Ja,
ja.
nee,
Ich finde halt auch.
also erstmal, ich finde, aus der Hertha-Warte können wir einfach mal sagen, dass wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich sind, dass Hertha in diesem Abstiegskampf keine Rolle spielt,
Ja.
weil der nun wirklich ekelhaft ist.
Gerade dieses Jahr,
So.
ja. Ja, nee,
Und
ach, also für mich, meinetwegen, Darmstadt ist für mich abgestiegen. Da, die werden nur gefährlich jetzt. Und das vielleicht jetzt auch abschließend, dann müssen wir gleich noch Ausblick geben auf die nächsten Spiele, beziehungsweise aufs Restprogramm. Darmstadt ist für mich abgestiegen, aber die werden, glaube ich, gefährlich jetzt auch ein 2-1 in Hamburg gewonnen, weil sie jetzt einfach alles aus den Köpfen raus haben. Die brauchen jetzt einfach nur noch Fußball spielen. Und der Frings hat gesagt so, ja, also wir haben ja auch noch ein bisschen was mitzuentscheiden, was Europa angeht und so. Und warum jetzt hier so frühzeitig aufstecken? Aber für mich sind die eigentlich abgestiegen. So, weil die auch noch ein hartes Restprogramm haben.
Ja,
Ingolstadt.
natürlich, die sind rein rechnerisch quasi abgestiegen. Die haben ja sicher nur zweimal von der Schippe des Totengräbers jetzt gerettet.
Ja.
Also, ja, das ist durch, das ist keine Frage.
Also, ja, für mich bleibt es fast so, wie es gerade ist. Augsburg,
Also ich,
Ingolstadt, Darmstadt.
ja, glaube ich
Ja.
auch. Mainz hat es tatsächlich, also ich habe die auch stark mit eingerechnet, aber die scheint es jetzt auch mit dem Punkt in Bayern, die scheint es jetzt tatsächlich kapiert zu haben, wo sie sind.
Ja,
Und
weil
das
auch.
scheint irgendwie nicht. Augsburg wirkt wie gelähmt. Irgendwie.
Ich guck mal gerade, es gibt eine geile Seite, restprogramm.de, oder? War das nicht? War das
Echt?
Nicht?
Heißt die?
Ich glaube, die heißt Rest.
Ja, also, hey, du, wir können jetzt gerne darüber philosophieren, würde wahrscheinlich würde einfach den Rahmen sprengen, aber ich glaube tatsächlich, also Wolfsburg wird da nicht mehr reinrutschen, insofern, dass ich glaube, dass Wolfsburg, den wird einfach noch ein bisschen die individuelle Liquidität, wird einfach ein paar Punkte noch rausholen, die Mainz, Augsburg und Co. halt nicht rausholt, glaube ich.
So. Also ich sag mal kurz, was Augsburg noch vor der Brust hat. Hamburg.
Jetzt als nächstes Hamburg, ne? Ja.
Hamburg, Gladbach, Dortmund, Hoffenheim, die sind weg. Sorry, Leute, die sind sowas von weg.
Leck mich am Arsch. Also die müssen ja jetzt eigentlich, also wenn sie gegen Hamburg nicht gewinnen, dann ist das.
Und Ingolstadt, boah, ich meine, die Ingolstadt, die hinken halt jetzt schon 4 Punkte auf Augsburg hinterher, aber die haben auch noch Leipzig, Freiburg, Schalke und, also chronologisch, Leipzig, Leverkusen, Freiburg und Schalke, das ist jetzt auch nichts, was du mal so eben als Absteiger machst.
Ja, aber da sind 3 Mannschaften.
Ja, kannst du schon schlagen, das ist schon richtig.
Aber übrigens hat Stuttgart gerade das 1-0 gemacht.
Ja, ich hab's auch gemacht.
Alexandro Maxim.
Scheiße, Mann.
Der hat letztens auch ein 40-Meter-Tor gemacht, war auch ganz schick anzusehen. Ne?
Ja, daran vielleicht nochmal anschließend an die Frage, weil der zweite Teil der Frage war, im Hinblick auf das, was aus der zweiten Liga hochkommt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die da unten in der ersten Liga Abstiegskampf stecken, das weniger verdient hätten, erstklassig zu sein, als die in der zweiten Liga oben sind. Weil wenn du jetzt mal guckst, was Stuttgart und Hannover für Mittel haben, dann spielen die jetzt auch keine herausragende Saison.
Ja, und vor allen Dingen holen die diesjährigen Abstiegskandidaten ja Punkte wie sonst was.
Ja, genau.
Das ist ja völlig verrückt. Also die hinken ja nicht bei 25 Punkten rum, sondern da wird zum ersten Mal gefühlt diese magische 40-Punkte-Marke wichtig sein. Also ist ja, es ist nicht ansatzweise so ein Schneckenduell, wie wir es vor ein paar Jahren hatten, wo, glaube ich, Hamburg mit 27 Punkten auf dem 16. eingelaufen ist. Mhm. Also wenn wir jetzt gucken, Augsburg als 16. hat 32 Punkte. 4 ja. Spieltage vor Schluss. Also selbst, ja. Also
ja gut, aber fokussieren wir uns mal wieder auf Hertha BSC. Wollen wir mal die letzten, also die nächsten beiden Spiele sind auswärts in Bremen und zu Hause gegen Leipzig. So, was glaubt ihr denn, was da so drin ist? In Bremen ist ja meistens immer viele Tore garantiert.
Also Bremen, boah, ich dachte vor 4-5 Wochen eigentlich schon, dass der Hype irgendwann mal ein Ende nehmen muss. Hat er ja bekanntlich nicht. Und also ich habe echt Angst. Ich glaube, das kann wirklich eine ganz bittere Sache werden.
Und hoffentlich nimmt
jetzt,
sich das...
Jetzt, wo auch Gnabry noch zurückkommt.
Wenn sich das dann in die Folgespiele sowas dann, jetzt dann, also sagen wir mal, da kriegen wir eine Klatsche, wenn sich sowas dann noch fortführt in die nächsten Spiele. Kann jetzt halt so oder so sich drehen, ne? Wenn du da jetzt ein Positiverlebnis kriegst in Bremen, dann kann sich das auch sehr positiv nochmal auf die Heimpartie gegen Leipzig auswirken. Wenn du da jetzt ein Negativerlebnis mitnimmst, dann kann das auch aufs Heimspiel ausstrahlen oder auf die letzten 3 Spiele auch noch ausstrahlen. Also das ist auch Darmstadt ist auswärts und wie gesagt, die sind jetzt, also ich würde die nicht unterschätzen. Gerade wenn sie schon abgestiegen sind, würde ich sie nicht unterschätzen. Die haben uns letztes Jahr auch die Europa League gekostet, so, sozusagen, ja?
Ja.
Also.
Ja, also ich habe ja mein Restprogramm getippt.
Ja, sag mal kurz.
Vor dem Wolfsburg-Spiel.
Ja, sag mal.
Habe ich gesagt, also nicht mit Ergebnissen, aber Tendenzen.
Mhm.
Also wir verlieren in Bremen, wir verlieren gegen Leipzig, gewinnen in Darmstadt und gewinnen gegen Leverkusen.
Mhm.
Den Sieg gegen Wolfsburg habe ich schon mal richtig getippt, da hatte mein Tippspiel begonnen quasi. Mal gucken, ob der Rest dann auch stimmt.
Das ist natürlich sehr optimistisch, halt wenn jetzt 2 Niederlagen kommen, dann noch 2 Siege.
Sind genau die richtigen Mannschaften, glaube ich, dann.
2-0 also ich glaube, bis, übrigens.
Ui, 2-0, ja, top. Also ich glaube halt, wir können halt kaum geileres, also steinig mich, aber ich glaube, wir können kaum ein geileres Spiel am 35. Spieltag bekommen als zu Hause gegen Leverkusen. Bei Leverkusen funktioniert nichts. Die sind auch aus allen Größen raus. Für die wird es um nichts mehr gehen. Gar nichts. Also die sind ja zwischen gut und böse oder jenseits von gut und böse, sagt man ja. Denen wird das so Latte sein. So und Da kannst du zu Hause nochmal alles mobilisieren und das ist ein anderes Spiel als damals gegen Mainz, also letzte Saison gegen Mainz, wo so viel Druck geherrscht hat, weil du gegen den absolut direkten Konkurrenten spielen musstest, beim Konkurrenten. Ich finde, das ist ein sehr dankbares Spiel, um das Ding abzuschließen. Ja, natürlich ist Darmstadt jetzt eine Mannschaft, die befreit aufspielt und nicht gerade einfacher wird. Aber nein, doch, da müssen wir gewinnen.
Ja,
Punkt.
das ist auswärts gegen so eine Mannschaft, das hat uns schon immer gut getan.
Aber
Nee.
ich glaube halt, also, ja, und Bremen ist halt so mega, also es würde mich fast nicht wundern, wenn jetzt
Das wird
Bremen
ein
auch mal
geiles
so ein
Spiel.
Spiel, wenn Bremen jetzt auch mal so ein Spiel drin hätte, wo halt nicht so viel funktioniert. Wenn wir einen Punkt, ich sag's jetzt, scheißegal, wie wir spielen, wenn wir einen Punkt mitnehmen, bin ich extrem glücklich. Da können wir auch grollig spielen und Bremen darf 30 Torchancen haben, wenn wir einen Punkt am Ende holen und damit so ein bisschen deren Hype so ein bisschen runterkochen können und einen Auswärtspunkt holen, bin ich mega zufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Naja, also ganz ehrlich, wer da nicht zufrieden ist, was denn sonst? Also,
Ja, nee, weil wir dann wahrscheinlich wieder über Spielweise und aber ist mir
na,
Latte.
da ist es mir auch egal. Also auswärts gegen Bremen, da muss man das, also da muss, das ist egal wie.
Aber wie krank ist das denn, dass am 30. Spieltag oder 31. Spieltag in Bremen zur Vorentscheidung um Europa kommen
Ja,
kann?
und
In
danach kommt,
Bremen!
und ja, und wer sitzt uns noch im Nacken? Freiburg mit einer Tordifferenz von minus 300.
Ja, ohne Witz, das ist
Das
echt
ist doch
krass.
nicht Witz. Aber gut,
Also
ja, so stellt es sich dar.
ich kann nur diese Seite hier mir nochmal empfehlen. Also wir kriegen dafür kein Geld, aber restprogramm.com, das ist eine super Seite. Hier hast du die aktuelle Tabelle,
Voll
Heimtabelle,
geil.
Auswärtstabelle, Hinrundentabelle, Rückrundentabelle,
Ich mag Gedanken.
Trendtabelle und jedes Spiel, also noch das Restprogramm von allen, auch noch mit solchen coolen Kennzeichnungen wie Verfolgerduell oder was ist das hier? Direktes Duell, 6-Punkte-Spiel. Also, da könnt ihr
Sehr
mal
schön.
raufgucken. Das ist ziemlich
Der
cool.
Ex-Unioner Terodde hat das 2-0 gemacht. Eieieiei, da tippen sich die Bildredakteure doch wieder die Finger wund. Ausgerechnet Terodde. Ja. Ja, aber letztendlich schauen wir mal, wie es wird. Gegen Leipzig kannst du halt, ja. Also für Leipzig wird es nicht mehr um so viel gehen.
Die sind auch nicht mehr so ganz so stabil wie noch in der Hinrunde. Also da kann
Als
man
Mitten sind,
schon.
glaube ich, die sind, glaube ich, halt nicht mehr so. Wie sage ich das? So mega ehrgeizig, weil halt Champions League quasi. Also Champions League ist halt sicher so.
Ja.
Da lässt du, glaube ich, automatisch so ein bisschen nach. Dann wird auch mal vielleicht jemand spielen, der nicht so oft spielt, weil man sagt, ah, du warst die ganze Saison auf der Bank voll wichtig, jetzt kriegst du auch noch deine Einsätze. So. Ja.
Das ist auch verrückt. Ich sehe es hier nur gerade. Also man merkt richtig, wo das Mittelfeld anfängt. Ja, in der Tabelle. Also allein am Torverhältnis schon. Naja, also das Mittelfeld der Liga irgendwie. Du hast Bayern
Ja, aber es
München plus 56, du hast Leipzig plus 25, Borussia Dortmund plus 30, Hoffenheim plus 25, dann Hertha mit plus 3 und
viele.
dann Freiburg mit minus 14. Und also da merkst du richtig, okay, da ist wirklich, also da
Bremen hat doch auch eine
ist
Minusstatistik, oder?
Champions League vorbei. Bremen hat minus 1, ja. Das sah ja schon richtig
Ja.
gut für Bremen.
Ja, wollte auch gerade sagen.
Ja, der
Haben
Max Kruse
50
macht es halt
geschossen,
allein.
51 gekriegt, das ist schon hart.
Ach ja, naja. Aber nee, wie Schäbret jetzt auch nach dem im Audi VIP Talk gesagt
Den
hat,
habe ich mir noch gar nicht angehört.
zum Spiel gegen Leipzig, Hertha ist zu Hause gegen jede Mannschaft in der Lage, ein richtig gutes Spiel zu machen. Und vielleicht wird dann Leipzig so ein Spiel, wo Hertha so ein ähnliches Gesicht zeigt wie gegen Dortmund und
Wollte
Bayern.
ich gerade sagen, ja.
Aber schauen wir mal, also da kann es, das ist für mich eine Wundertüte. Das würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende verdient irgendeinen 1 bis 3 Punkte einfahren. Es würde mich nicht wundern, wenn sie uns überrollen. Puh, schauen wir mal. Aber mein Restprogramm steht hiermit fest. Die nächsten 2 Spiele, zumindest als Tipp, verlieren wir und die letzten 2 gewinnen wir.
Gut, schön. Was sag ich denn? Ich muss mich jetzt auch mal festlegen. Scheiße, mir fällt das so schwer. Ich glaube auch, dass wir in Bremen verlieren. Gegen Leipzig holen wir einen Punkt. Gegen Darmstadt verlieren wir und gegen Leverkusen gewinnen wir.
Ja, dann würden wir bei 50 Punkten einlaufen.
Bei 50?
Ja,
Ja,
weil
stimmt.
du und ich 6 getippt haben und bei 6 wären wir bei 52. Das ist ja auch das Ziel von Dada, er möchte
Ja.
ja noch 2 Spiele gewinnen.
Okay, ich sag, wir verlieren gegen Bremen, holen gegen Leipzig und Darmstadt einen Punkt und gewinne gegen Leverkusen. Also kommen wir bei
51.
5 raus. Ja.
Ja, also 51 Punkte. Na gut.
Ja, genau.
Dann
Das wird
ist Lukas
spannend.
der Miesepeter in unserer Runde.
Ach komm, wir werden eh sehen, nach mir richtet sich eh keiner insofern. Ich habe einfach Bock.
Eieiei.
Ich finde es auch geil, dass es noch so spannend ist und dass wir nicht irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln oder unten da zittern müssen, sondern dass wir echte Spannung haben und zwar positive Spannung irgendwo. Das finde ich
Also ich
ziemlich cool.
werde ja alles daran setzen, gegen Leverkusen dann ins Stadion zu gehen. Das ist ja an einem, ich glaube, am 20. Mai ist das.
Ja, da bin ich nicht da. Schade.
Ja, schauen wir mal. Aber
Ja,
vielleicht schaffen wir es.
die nächsten Podcasts müssen wir eh mal gucken, wie wir es machen. Da müsst ihr wahrscheinlich mal wieder zu mir kommen. Ich werde mir dann jetzt demnächst mein Studio einrichten, weil ich habe jetzt ja, ich muss jetzt umziehen dann und dann ja, habe ich erstmal kein Internet. Aber das kriegen wir schon gewuppt. Also nach Leipzig werden wir uns wiederhören und dann sind wir auf jeden Fall schon mal eine Ecke schlauer. Vielleicht haben wir ja dann Europa eh schon längst in der Tasche. Wer weiß. Oder vielleicht sind wir auch alle am Boden zerstört und haben noch mehr Verletzte und wissen gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht.
Ich will mal gucken, ich würde ja jetzt aktuell drei
Ja.
Mannschaften als unsere ärgsten Verfolger einschätzen, und zwar Freiburg, Bremen, Köln. Frankfurt hat zwar jetzt gewonnen, aber mit Frankfurt rechne ich nicht mehr, und Gladbach scheint es nicht mehr zu reißen. Das sind auch jetzt 7 Punkte auf
Ja.
Gladbach. Also,
Gladbach hat
nee,
auch den
Bremen,
Pokal.
Bremen, genau.
Frankfurt.
Bremen spielt als nächstes gegen uns, wer hätte es gedacht? Und danach spielen sie, oh, wie geil. Oh, danach spielen sie gegen Köln.
Ah, das ist gut.
Jawollo. Und dann
Aha.
spielen sie gegen Hoffenheim. Und am letzten Spieltag spielen sie gegen Dortmund.
Boah, das ist auch noch ein hartes
Nein.
Programm.
Gut, Freiburg, schauen wir nochmal. Spielen als nächstes
Darmstadt.
in Darmstadt. Dann zu Hause gegen Schalke. Dann zu Hause gegen Ingolstadt. Die haben auch noch zwei Heimspiele. Und dann in München. Das heißt, die nächsten drei Spiele würde ich als machbar einschätzen.
Ja.
Darmstadt, Ingolstadt, aber in München, ich glaube, die lassen sich ihre Meisterschaftsfeier nicht
Nee,
vermiesen.
glaube ich auch nicht.
Bolzen die wahrscheinlich nochmal aus dem Stadion.
Und
Also,
Köln
Köln
spielt
hat,
in
die spielen
Dortmund.
in Dortmund, dann halt das Spiel gegen Bremen, dann in Leverkusen und dann gegen Mainz, für die es vielleicht auch noch um was gehen könnte. Ist jetzt auch nicht das allerdankbarste Programm, Dortmund, Bremen, Leverkusen, Mainz. Da ist eigentlich nur Leverkusen.
Ja, wer weiß,
Ja.
wer weiß.
Aber unsere Verfolger, muss man sagen, haben noch nette Spielchen vor sich, besonders Bremen. Aber ganz ehrlich, also wenn wir gegen Bremen gewinnen, dann können wir auch so langsam die Europa-Tickets auch buchen. Also ich
Okay.
glaube, wenn wir gegen Bremen gewinnen, dann lege ich mich fest, dann war es das halt auch.
Gut, wir sind in 2 Wochen sind wir alle schlauer. Ich freue mich schon
Ja.
drauf. Jungs, es war mir wieder ein Fest. Vielen Dank für eure Zeit und für eure Expertise. Und ja, ich freue mich auf den Podcast in 2 Wochen und dann mal zu gucken, was so passiert ist. Das wird spannend jetzt zum Ende der Saison.
Nach diesen 6-Punkte-Wochen dann.
Genau.
Ey,
Ja,
das wäre
und
ein Ding, wenn wir hier nach mit 6 Punkten dann sitzen, du.
ja, wäre auch gut. Dann würde ich aber schon hier ordentlich den Shampoos knallen lassen. Ja, oder den Whisky oder Bier oder was, keine Ahnung.
Wenn Hoffenheim beide
Die
Spiele
Berliner
verliert,
Luft.
wenn Hoffenheim beide Spiele daraufhin verliert, ist Champions League noch drin.
Gut.
Gut, mit diesen Worten schließen wir für heute. Vielen Dank auch an alle da draußen, die uns jetzt zugehört haben. Vielen Dank für euer Ohr, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns weiterverbreitet, dass ihr so fleißig kommentiert und uns Fragen stellt. Und wir freuen uns auch auf eure Kommentare hier zu unserem Gesagten. Ja, macht einfach mit, das macht so am meisten Spaß. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und ihr
Ich
dürft
höre
auch
dir in
noch.
einer Woche wieder, denn ich bin beim ehrenwerten Weserfunk eingeladen nach dem Spiel gegen Bremen in des Feindes Lager.
Ja, wir werden es teilen.
Ja, sowieso, alles klar.
Gut. Bis dann.
Haut rein.
Ciao, ciao.
An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC. Der Berliner groß und klein schwört auf den Taxi. wirst es für immer sein. Wo du spielst, da rollt das Leder ungestüm ins Dorf.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.